So, meine Damen und Herren, wir eröffnen unsere vorvorletzte Sitzung dieses Seminars mit einigen technischen Schwierigkeiten, wie Sie gemerkt haben. Der Beamer geht nicht und der Rekorder will es auch nicht mehr tun. Das stört uns nicht. Wir haben heute, wie Sie wissen, eine Doppelsitzung und ich möchte bitten, dass wir das nächste Mal auch noch kurz über ein Fortsetzungsseminar sprechen. Ich habe also genügend Zeitzeugenmeldungen, sodass wir fast noch zwei Semester weitermachen können. Dieses freilich ist nicht unbedingt Thema heute, dass wir mit unserem Gast Magnifizenz außer Diensten, Herrn Professor Gerd Mees, besprechen wollen. Sie wissen, dass ich immer eine persönliche Vorbemerkung mache. Die Historiker denken immer, wie war es, als wir uns das erste Mal trafen. Ich glaube, es war 1991. Ich habe schon aus alten Zeiten berichtet. Es war also die Zeit, als noch Frau Zander, sie war genauso energisch, wie ihr Name klingt, noch das Regiment im Rektorat führte und ich mich bei dem neu gewählten Rektor vorstellte, mit eben jenem Projekt zur historischen Demografie, das in gewisser Weise jetzt ja in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut eine Wiederauferstehung erlebt, nämlich die demografischen Grunddaten dieses Landes 1819 beginnend der ersten Volkszählung zu erfassen. Und es fiel diese Besprechung in eine Situation, als die Innovation der Universität Rostock, deren Träger Herr Mees ganz wesentlich war, als die Innovation eben auch mit schon damals erheblichen Einsparungen an Sach- und Personalmitteln verbunden war und damit die Grenzen einer Hochschulerneuerung eng zog. Es gab zwar das Hochschulerneuerungsprogramm mit 2 Milliarden Mark dotiert, aber es langte hinten und vorne nicht. Und aus dieser Universität, die Sie schon von Zeitzeugenberichten her kennen, eine neue Universität zu machen, die vor allem das, was wir bisher zu wenig beachtet haben, vor allem das verwirklichen wollte, nämlich die Freiheit von Forschung und Lehre. Das ist also das Werk von Gerhard Mees. Dafür hat er sich unschätzbare Verdienste erworben, denn das war bestimmt nicht leicht, aber das ist nicht meine Erzählung. Herr Mees, Sie haben das Wort.
Ja, schönen Dank für die Einladung. Bin gerne gekommen und will gleich am Anfang sagen, dass ich gar nicht geahnt habe, dass hier so viel Technik zur Verfügung steht bei den Geisteswissenschaftlern. Sonst hätte ich das, was ich erzählen will, ja auch auf in eine PowerPoint-Präsentation stecken können. Aber nun stellt sich ja heraus, ist es ganz gut. Ich bin jedenfalls nur in der Lage, jetzt erstmal ein bisschen mündlich zu berichten. Ich habe es aber aufgeschrieben und kann das also den Kolleginnen oder Kollegen, die dafür zuständig sind, gerne hier lassen.
Frau Trost und Herr Power sind die heutigen Referenten. Das ist wunderbar, wenn Sie es zur Verfügung stellen.
Ich habe eine ganze Menge Papier hier, weil ich bei verschiedenen Gelegenheiten schon verhört worden bin. Angefangen vom tabellarischen Lebenslauf, den Sie ja aus dem Computer kennen. Dann aus so Auszüge aus Laudationen von irgendwelchen Feierlichkeiten. Dann habe ich hier mal ein Pamphlet geschrieben, 6 Jahre Leben in Ostdeutschland, 6 Jahrzehnte. Ein Stück deutscher Zeitgeschichte und dann, gut, habe ich jetzt für Sie, also durch die Einladung von Herrn Krüger, in meinen Akten gesucht. Es ist ja immer schwer, ein bisschen über sich selber zu berichten und es ist einfacher, wenn man nur vorliest, was andere über einen berichtet hat. Und das ist in meinem Falle erfreulicherweise, stellt sich heraus, oft sehr positiv, gar nicht so viel negative Sachen, aber ich werde das ein bisschen erzählen. Wenn Sie das langweilt, können Sie das jederzeit abbrechen und wir können die Diskussion dann in die Richtung lenken, die Sie gerne möchten. Wir werden das ganze Leben des Gerhard Mees heute nicht behandeln können. Also das ist, so ging mir das, als ich das hier durchsah. Die Stasi-Akten sind leider sehr unvollständig. Gerade interessante Zeit in Rostock ist weg und ich habe in guter Erinnerung, dass Kollegin, die mir zunächst im Rektorat zur Verfügung stand, versehentlich die gesamten Akten aus der Übergangszeit Herrn Urban gegeben hat, um sie in den Müll zu tun. Sie hat es dann sehr bedauert. Ich habe Herrn Urban sofort losgeschickt, aber es war leider zu spät. offenbar leider alles weg. Ob Absicht oder aus Versehen, das weiß ich nicht. Sie trug den Namen I.M. Ulrike und vielleicht hatte sie ja auch einige Bedenken, dass da etwas aus dieser Übergangszeit, ich weiß es nicht. Also es ist jedenfalls nicht mehr da und insofern ist das ein bisschen schade, gerade die unmittelbare Zeit vor meiner Amtsübernahme. Darf ich einfach mal ein bisschen vorlesen, was ich auf, dann komme ich so ins Schwatzen und dann schauen wir noch weniger. Von 1955 bis 60 studierte ich an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Mathematik und Physik. Während dieser Zeit beteiligte ich mich an der Arbeit der evangelischen Studentengemeinde. Die Ursache dafür war weniger eine tiefe religiöse Überzeugung als die unter dem Dach der Kirche gebotene Möglichkeit, ohne ideologische Scheuklappen neue kulturelle, wissenschaftliche und politische Entwicklungen kennenzulernen und zu diskutieren. Für das Sommersemester 58 war ich zu einem der vier Vertrauensstudenten gewählt worden und aus dieser Zeit stammen die ältesten mir bekannt gewordenen und mich betreffenden Berichte des Ministeriums für Staatssicherheit. Am 20.03. verabschiedet die MFS-Kreisdienststelle Jena einen Maßnahmeplan zur Überwachung der Studentengemeinde. Da sollte also mit dem Studentenpfarrer was passieren, dann wird über den Einbau der Technik im Gemeindehaus gesprochen und es wird auch gesagt, dass die Studenten, die vier Vertrauensstudenten, in näheren Augenschein genommen werden sollen und mindestens einer von ihnen geworben werden soll. Tatsächlich besuchten mich seinerzeit zwei Herren und baten mich freundlich in meinem Interesse, im Interesse der Universität und im Interesse des Sozialismus, um Zusammenarbeit mit den Organen. Leider kann ich mich an Einzelheiten des Gesprächs nicht erinnern. Auch in den MFS-Akten findet sich keine Notiz dazu. Jedenfalls wurde ich aufgefordert, über die Zusammenkunft im eigenen Interesse strengstes Stillschweigen zu bewahren. Ich erwiderte, dass ich dies leider nicht tun könne, sondern nachdem ich sie zur Tür gebracht hätte, umgehend meinen Pastor über die Begegnung informieren würde. Wir hatten dies zuvor in der Studentengemeinde so verabredet, denn eine derartige Dekonspiration war, das hat sich nachher wiederholt herausgestellt, ein wirksamer Schutz gegen Anwerbungsversuche. Ich blieb jedenfalls in Jena von weiteren Besuchen verschont. Nun kommen so einzelne Berichte. Ich will mal sehen, dass ich ein bisschen überfliege. Am 24.03. richtete Oberstleutnant Sobeck von der MFS-Kreisdienststelle. Ich habe jetzt immer sowas herausgesucht, wo Sie gleichzeitig biografische Informationen kriegen. Das ist also so das Indirekte über meine Person. Wurde also meine Geburtsstadt Magdeburg angeschrieben. Aus dieser Anfrage wird deutlich, wie breit derartige Recherchen angelegt waren, sozusagen bis ins dritte Glied. Mit der Bitte um baldige Erledigung wird gebeten, Ermittlungen zu tätigen. Eltern und Geschwister, genaue Personalien, gesellschaftliche Tätigkeit des M, das bin ich, moralischer Lebenswandel, Glaubensbekenntnis, Leumund. Der auf den 12.06. datierte Ermittlungsbericht aus Magdeburg geht in seiner Breite noch über die Anfrage hinaus. Über mich wird berichtet, der Leumund ist gut, von allen Befragten wird er als ein gut erzogener, fleißiger und strebsamer Bürger geschildert. In moralischer Hinsicht, wie man höre, ist er einwandfrei. Der Genannte ist evangelisch, jedoch kein aktiver Kirchengänger. Neben den übrigens nicht in allen Details korrekten Informationen über Eltern und Geschwister, wird also die Informanten sind auch Menschen und können sich irren, wird ein Bericht selbst über meine Großmutter für erforderlich gehalten, vermutlich weil sie eine verwitwete Pfarrfrau war. Die Großmutter Marianne Weyrich ist nicht berufstätig, sie ist Rentnerin und bezieht eine Rente von 95 Mark monatlich. Die Weyrich gehört keiner Partei an, tritt politisch im Wohngebiet nicht in Erscheinung. Die Genannte war verheiratet, ihr Ehemann war Pfarrer, Ausrufezeichen. Derselbe ist 1933, das stimmt nicht, schon 23 gewesen, verstorben, aber daran sieht man, ein 23 verstorbener, nie mein Großvater gewordener Mann ist immerhin so wichtig, dass er gemeldet werden muss. Bei einer Nachprüfung über mich. Die Jena-Genossen, Leutnant sowieso und so weiter, waren in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen. Sie hatten im Prorektorat für Studentenangelegenheiten recherchiert und da sieht man, dass also über die Studenten geheime oder inoffizielle Akten, Dossiers geführt wurden. Und daraus haben sie nun schön was gefunden, was mich auch sehr erfreut hat. Unter dem Datum 27.05. wird nämlich die Abschrift einer mir selbst nicht bekannten und vermutlich von meinem Klassenlehrer verfassten Beurteilung durch meine Magdeburger Oberschule geliefert. Also die Oberschulen haben, wenn einer studieren wollte, offenbar ausführlich berichtet und zwar nicht so, wie das heutzutage üblich ist, das war da auch üblich, auf dem Zeugnis steht auch eine Beurteilung, aber die haben eine ganz ausführliche Beurteilung schon ohne Kenntnis des Betroffenen. Heutzutage muss ja jeder seine Beurteilung kennen und auch unterschreiben. Das habe ich erst nach 1990 kennengelernt, dass das so üblich ist. Gut, da wurde das also geschrieben. Nun hören Sie zu, ich bin ganz rot geworden, aber es gefällt mir so gut, dass ich es hier auch vorlese. Gerhard Mees ist ein äußerlich unscheinbarer Junge. Das ist ja vielleicht noch nicht so schön, aber der jedoch in geistiger Hinsicht alle seine Klassenkameraden bei Weitem überragt. Schon in der 9. Klasse bewies er, dass die Arbeit der Oberschule ihm besonders gut lag. Er zeichnete sich vor allem durch seine Arbeitsmethode und Arbeitseinteilung aus. Und so geht das nun weiter. Erfreulicherweise fiel er nie in Überheblichkeit, vielmehr war er schwächeren Mitschülern gegenüber stets hilfsbereit, leitete wiederholt Förderkurse für Schüler seiner Klasse und solche der unteren Klassen. Gerhard ist gleich gut begabt für sprachliche und mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer. Seine charakterliche Feinheit, seine außerordentliche Begabung, sein Fleiß und sehr stark entwickeltes Pflichtgefühl werden ihn zu einem führenden Mitglied der Gesellschaft machen. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ne? Da sage einer noch, die MFS-Akten enthielten nur Negatives. Oberfeldwebel Gollert, diesmal als operativer Mitarbeiter bezeichnet, hatte dann auch bei meinen Wirtsleuten recherchiert. Da kommt dann raus, von Herrn Linke konnte in Erfahrung gebracht werden, dass er in den letzten 3 Monaten und so weiter, die Zahl sage ich jetzt nicht, Besuche von Studentinnen und Studenten empfangen hat. Es handelt sich um weibliche und männliche Personen. M. hat gegenüber seinen Wirtsleuten verlauten lassen, dass dies Mitstudenten seien, die mit ihm Skat spielen. Namen von diesen Studenten und Herrn Linke ist Herrn Linke nicht bekannt. Das war also eine über religiöse Einstellung, konnte im Wohnbezirk nichts in Erfahrung gebracht werden. Aber das sieht man eben auch, wie detailliert sowas passierte. Dann gibt es einen weniger schönen Bericht, einen Aussprachebericht mit einem Studenten, Weißbach, einem meiner Kommilitonen. Dieser Bericht ist insofern bemerkenswert, weil er einer der wenigen ist, der negative Einschätzungen über meine Person enthält. Möglicherweise wollte sich Bernulf Weißbach, der dem Alkohol und Nikotin seinerzeit mehr als dienlich zusprach, mir aber immer freundlicher, kumpelhaft begegnete und sich von mir wiederholt Geld borgte. Ich kriege heute noch Geld zurück, eigentlich, obwohl ja nun Geldentwertungen und Buchungen inzwischen gewesen sind. Aber er ist auch jetzt verstorben. Nach der Wende ist er noch in Magdeburg Professor geworden, aber gut, ich habe dieses hier jedenfalls nicht nach Magdeburg gemeldet, um ihn da vielleicht in seiner Karriere zu behindern. Er schreibt jedenfalls, mein bester Freund und ich, wir hätten eine negative Einstellung zu unserem Staat. Und sowas war natürlich schlecht, wenn einer sowas sagte, das stand in irgendeiner Akte und wurde ja immer mitgegeben. Nicht? Insofern muss man sich bei solchen Gelegenheiten doch sehr überlegen, ob man sowas sagt. Und ich nehme an, dieser liebe Freund, der immer Geld brauchte, wollte sich einfach bei der Stasi, war hier noch nicht als eben aufgeführt, interessant machen und auf diese Art und Weise vielleicht ein bisschen Geld dazu verdienen, weiß nicht, obwohl das ist ja vielleicht bekannt, das Geld, was man da kriegte, war äußerst bescheiden, nicht? Also wird jedenfalls gesagt von den Betroffenen. Und wird nochmal gesagt, dass ich zu einem Skatclub gehöre, und der Skatclub war vielleicht übertrieben, aber wir spielten eben gelegentlich Skat, wo wir Skat spielten, wurde auch gesagt. Dann kam raus, dass man ohne das Ansetzen einer oder mehrerer inoffizieller Mitarbeiter an den M nicht über das bisherige Ergebnis hinauskommt. Festgelegt werden Maßnahmen, dann ist also, wird hier gesagt, dass die schon meine Studentenbude schon untersucht wurde, wegen Einbaus einer operativen Technik, also das ist dann die Abhörgeschichte. Eine Skizze wurde angefertigt und dann würde, was dazu ausgenutzt wurde, inoffizielle Postkontrolle, Ermittlungen im Wohngebiet, und wird überlegt, die vorhandenen GIs, das waren also keine amerikanischen, das waren geheime Informanten, aber das sieht so aus heutzutage, wenn man das liest, GIs, Hans und GI Dieter werden also da genannt, die sollen also da Dienste leisten. Das ist also ein Teil von meiner Studentenzeit. Es ist die Akte abgebrochen, wie weit die Bespitzelung ging, was sie bei mir in der Bude abgehört haben, das weiß ich alles nicht. Aber, dass die Bespitzelung weiterging, zeigt der folgende Vorfall. Er verdeutlicht, jetzt machen wir einen Sprung, fast 40 Jahre später ist mir das erst bekannt geworden, welche Ausmaße der Einfluss der Staatssicherheitsbehörden auf die Privatsphäre der DDR-Bürger annehmen konnte. Kurz vor meinem Vortrag auf dem Hamburger Kirchentag im Jahr 1995, wurde mir ein Brief überreicht, den ich auszugsweise zitiere. Jetzt kommt also der Brief. 1959 traf sich eine Gruppe, und das ist dann wieder zurück zur Studentenzeit, Tübinger Studenten der evangelischen Studentengemeinde in West-Berlin mit einer Gruppe Studenten aus der Patengemeinde in Jena. Es war für uns alle sehr spannend und interessant. Du aus Jena und ich, eine Engländerin, die gerade in Tübingen studierte, waren auch dabei. Eine Zeit lang haben wir sogar korrespondiert, als ich wieder in England war. Dann kam eines Tages mein Brief zurück und ich hatte ja schon gelernt, dass man damals besser nicht weiterfragte. Aber immer, wenn ich an die Probleme in der DDR dachte, dachte ich auch an dich und fragte mich, wie es dir wohl gegangen sei. Welche Freude hat es mir bereitet, als ich hörte, dass du heute Rektor der Uni Rostock bist. Nun habe ich gelesen, dass du sogar zum Kirchentag kommst und dort am Donnerstag sprichst. Ich bin auch zum Kirchentag in Hamburg und würde mich freuen, dich wiederzusehen. Mit herzlichen Grüßen, deine Caroline. Das bewegt mich also heute noch etwas, denn meine Briefe an Caroline kamen seinerzeit nicht zurück, sondern landeten vermutlich in meiner Stasi-Akte, wodurch ich in meiner Naivität zu dem gewiss von der MFS beabsichtigten Schluss kam, dass meine Brieffreunde nichts mehr von mir wissen wollte. Also so in solche Details ging das. Also das lese ich noch heute nicht ganz ohne Erregung. Dass ich erneut in das Fadenkreuz des MFS geriet, vielleicht wäre ich sonst nach England gegangen, ne? Dass ich erneut in das Fadenkreuz der MFS geriet, hatte ich die Bekanntschaft mit einem Amerikanischen. Jetzt bin ich in Berlin. Ich war da anschließend, dann kommt vielleicht auch noch bei der Akademie der Wissenschaften, der offenbar die Aufmerksamkeit der Grenzbehörden erregt hatte. Und nun ist vielleicht abgekürzt Folgendes passiert. Ich hatte diesen Amerikaner, der mit seiner Freundin, das ist nun wieder eine Freundin meiner Frau, bei uns in Berlin zu Besuch war, an die Grenzübergangsstelle gebracht, mit meinem Trabant. Und hier steht, Genosse Tandl beobachtet, wie der Amerikaner mit einem PKW vom Typ Trabant, polizeiliches Kennzeichen IS-089, an Checkpoint Charlie, das sage ich jetzt, also es heißt offiziell Grenzübergangsstelle Friedrich-Zimmer-Straße, das war der Ausländerübergang in Berlin, gebracht wurde. Sich im PKW befindliche Personen konnten nicht ausgemacht werden. Die Tatsache, dass ein ausländischer Besucher Kontakt mit einem Einheimischen aufgenommen hatte und von diesem an die Grenze gebracht worden war, reichte offenbar aus, einerseits den Gast in eine Fahndungsliste aufzunehmen und weitere Besuche zu beobachten, andererseits den Einheimischen einer eingehenden Kontrolle zu unterziehen. Und nun geht es wieder ziemlich ausführlich los mit einer Ermittlung betreffs Dr. Mees. Und ich füge hier ein, dass ich nach Abschluss meines Studiums 1960 als wissenschaftlicher Assistent, später wissenschaftlicher Arbeitsleiter, ich hatte also mit 17 Abitur gemacht, mit 22 mein Diplom und war dann hier inzwischen Berlin wissenschaftlicher Arbeitsleiter oder wissenschaftlicher Assistent, später wissenschaftlicher Arbeitsleiter an der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Ich hatte 61, Sie fragten ja so ein bisschen, was mich dann von der Politik interessiert oder berührt hat. 61 hatte ich in unmittelbarer Nähe meiner Arbeitsstätte, das war im Zentrum Berlins, Mohrenstraße, den Mauerbau miterlebt und mit ansehen müssen, dass ich selbst Kollegen, also Wissenschaftler, organisiert in sogenannten Kampfgruppen, am Ausrollen des aus dem Westen gelieferten Stacheldrahtes beteiligten. Ich hatte geheiratet und war nach einigen Mühen, unter anderem eine Eingabe an den Staatsratsvorsitzenden, mit der inzwischen schon vierköpfigen Familie stolzer Besitzer einer Zwei-Zimmer-Wohnung geworden. Diese befand sich in einem typischen DDR-Plattenbau in Berlin-Johannisthal direkt am Teltowkanal. Die Wiese zwischen unserem Haus und dem Teltowkanal diente den Grenzschützern als Schussfeld und sollte deshalb auch von spielenden Kindern tunlichst nicht betreten werden. Das war für uns immer ein Problem, die hören ja nicht so richtig. Und wenn die dann zum Spielen da, weil da Maulwurfshügel oder was Gott war, da reingerieten, dann musste man sehen, dass man jemanden anderes Kind holte oder so durch Schreien erreichen, dass die da rauskommen. Man selber war doch etwas gefährdet vielleicht. Nun wird also gesagt, der erste Bericht über mich, Herr M. nimmt an Haussammlungen teil und unterbreitet selbst Vorschläge. Politisch nicht in Erscheinung getreten. Befragt wurde Frau Löhner, deren Ehemann und so weiter Oberleutnant der VP ist. Die Familie genießt im Haus ein hohes Ansehen. Sie treten gegen jedermann sehr höflich und hilfsbereit auf und haben Vertrauen zur Familie. Das ist also die, der hier nachher berichtet, der sie ihre Wohnungsschlüssel ständig zur Aufbewahrung überlassen. Sie wissen ja, wie das in so Neubauten ist. Man knallt die Tür zu oder die Kinder und schon steht man draußen. Also wir hatten ständig unseren Schlüssel, auch wenn wir im Urlaub waren, bei dieser Familie, die offenbar auch dann uns beobachtet hat. Aber auch hier wieder, die Beurteilung kann ich mir alles hinter den Spiegel stecken, beteiligen sich an gemeinsamen NAW-Arbeiten, das sind Arbeitseinsätze, dem Nationalen Aufbauwerk. Sowas war üblich, dass man da auch nicht nur bei der Studienzeit, sondern immer mal Aufbaueinsätze machte. Ich habe zum Beispiel auch die Saaletalsperre mitgebaut während der Studienzeit. und so etwas. Oder sie spenden bei Sammlungen. Herr M. hat wiederholt im Haus freiwillig Reparaturen übernommen, ohne dafür Geld zu verlangen. Politisch hat es jedoch noch keine bedeutsamen Diskussionen gegeben. Im Haus hat man zur Kenntnis genommen, dass Familie M. nicht flaggt. Wir besaßen gar keine Fahne. Wir besitzen auch heute keine, aber gut, das ist eben vielleicht eine etwas undeutsche oder negative Eigenschaft, aber gut. Man wird sich jetzt zum 1. Mai wieder darauf ansprechen. 1. Mai war immer, und das war eben für den Block auch etwas peinlich, das konnte man ja immer sehen, wo die Wohnungen aufhören und so, und überall hingen die schönen Fahnen und ja gut, also ich hatte keine Veranlassung zu flaggen und wir haben es also auch nicht gemacht. Herr M. hat auch keinen Fernseher und scheint viel zu arbeiten, denn er sieht sehr gesundheitlich sehr angegriffen aus. Tatsächlich übte ich um mein bescheidenes Gehalt. Seit seiner Promotion bekam ich monatlich 1000 Mark aufzubessern, aber mit 4 und war schon unterwegs 5 Kindern ist das, meine Frau hat deswegen eine Weile ausgesetzt, 15 Jahre ausgesetzt mit der Arbeit. Da hatte ich also zeitweise bis zu 3 Nebentätigkeiten. Neben den Forschungsaufgaben hatte ich einen Lehrauftrag an der Humboldt-Universität. Studentenarbeit hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Übersetzte russische Fachzeitschriften und arbeite als Fachredakteur am Zentralblatt für Mathematik. Außerdem Trabant haben Sie noch einen kleinen Garten, den Sie sehr gut pflegen. Familie M., jetzt kommt hier wieder so ein bisschen Spitzedienst, empfängt oft Besuch von ehemaligen Studienkollegen, die offenbar republikflüchtig sind. Das war die Bezeichnung derer, die nach dem Westen gegangen waren. Von meiner Familie sind übrigens alle Geschwister meines Vaters mit ihren Familien nach dem Westen gegangen. Mein Vater hat gesagt, wir dürfen das hier den Russen nicht überlassen. Gut, das ist ein bisschen nationalistische oder nationalsozialistisch beeinflusste, er war ja deutscher Offizier gewesen, Rede, aber der hat mir auch gesagt, du musst die Sprache deiner Feinde lernen und ich habe deswegen, glaube ich, ziemlich perfekt Russisch gelernt. Aber das nicht aus mit diesem Argument, sondern ich habe wirklich für die Völkerverständigung immer mich eingesetzt und gedacht, das wäre was Positives. Aber dass die vorherige Generation hatte ja nun die Kriegserfahrung und da war das eben ein bisschen anders. Wir blieben jedenfalls alle hier. Ich habe 3 Geschwister, wir waren zu viert und die Familien sind alle hier. Aber die anderen sind eben, das war ein ständiges Thema, nicht wahr, dass man nach dem Westen ging, gerade in Berlin. Der Bruder von Herrn M. ist Chirurg in der Charité, seine Schwester ist Apothekerin und so weiter. Das wird. Ach so, hier ist auch noch wieder was Positives, ich wollte immer das, mich ein bisschen rausstellen. In der Ausstellung der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Leistungsschau junger Nachwuchswissenschaftler, sowas gab es, ne? Zu Ehren des 7. Parteitags, die in der Deutschen Staatsbibliothek gezeigt wird, befindet sich auch das Bild des Dr. M. Bitte. So. Dann kommt also dieser Donnerstag, das ist der Deckname von dem amerikanischen Studenten und es wird nun festgestellt, dass ich mit dem ins Theater gegangen bin und es wird schließlich Kontaktaufnahme, dann kommen sie zu meiner Frau und meine Frau war hochschwanger und also das dritte Kind und versuchte den abzuwimmeln, aber die war ja derart penetrant und jedenfalls hat sie dann ihn reingelassen und dann wurde er verhört und ich wurde sie verhört und ich musste dann später auch bereitstehen, denn er hatte sich angemeldet, er würde wiederkommen und mich befragen. Also hier lese ich mal wieder ein Stückchen. Wenige Tage später musste ich meine Frau wegen aufgetretener Komplikationen zusammen mit dem Neugeborenen noch einmal in die Klinik bringen und hatte neben meiner Arbeit unsere beiden größeren Kinder 5 und 3 Jahre zu versorgen. Trotzdem konnte ich einen Besuch seitens des MFS nicht verhindern. Unter Bernd sowieso, das ist also hier dann wieder Kontaktaufnahme mit Dr. M., erfolgte in seiner Wohnung. Eigentlich hätte er an diesem Abend einen Besuch im Krankenhaus machen müssen, da ich jedoch mehrere Male vergeblich versuchte und so weiter, blieb er zu Hause. So nett war ich. Ne? Gefragt wurde wieder im Wesentlichen nach Donnerstag. Er erklärte, dass er den Nachnamen dieses Amerikaners nicht kenne und wiederholte dieselben Angaben, die seine Frau früher machte. Das war ja auch immer wichtig, denn es wurde ja, das war eine bewährte Methode, dass man verschiedene fragte, dann verglich und dann die Delinquenten auf irgendwelche Widersprüche festnagelte und dann daraus schloss, dass vielleicht was nicht stimmt. Dann wird nun wieder hier gesagt, wer, wo, wann, warum arbeitet und ich habe dann bei solchen Gelegenheiten auch immer gleich Kritik angebracht. Dr. M. arbeitet für die amerikanische Zeitschrift Mathematical Reviews. Das war auch so einer der Nebenjobs. Mathematical Reviews, das ist so ein Referatenorgan, wo besprochen wird, wer wo was veröffentlicht hat. und die westlichen Kolleginnen und Kollegen konnten mit Russisch nicht viel anfangen. Da kriegte ich also sehr viel russische Arbeiten, die habe ich dann auf Englisch oder Deutsch besprochen und die wurden dann in Mathematical Reviews, das ist also pro Jahr denn so ein Ding, ist nicht da, wo man nach, heutzutage macht man das im Internet, aber damals war das die Möglichkeit. Es gab auch ein deutsches Zentralblatt für Mathematik, da habe ich auch mitgearbeitet. Dafür kriegte ich als Ersatz, man durfte ja kein Westgeld annehmen, kriegte ich dann regelmäßig diese Zeitschriften. Das heißt, er berichtet, dass die Zeitschriften nicht regelmäßig ankommen und er vermutet, dass der Zoll sie beschlagnahmt. Na gut, und dann kommt hier nun ein Beweis, dass auch ich einen Bericht geschrieben habe. Ich wurde dann also genötigt. Er liegt im Original, ich habe also auch einen Stasi-Bericht geschrieben, liegt in der MFS-Akte. Eine Kopie habe ich seinerzeit über die Freundin des Amerikaners dem Betroffenen zugestellt. Diese Methode der Dekonspiration, obwohl das auch nicht ganz ungefährlich war, wenn sie den erwischt hätten, die Freundin erwischt hätten mit dem Brief, wäre das für mich wieder auch nicht ganz problemlos geblieben. Da habe ich also geschrieben, Herr Wallace Pünktchen, ich wusste nicht, wie er mit, weiß bis heute nicht, wie er im Nachnamen heißt, wurde mir im Sommer oder Herbst von Maria, einer Freundin meiner Frau, vorgestellt. Er war 2-3 Mal bei uns in der Wohnung. Außerdem besuchten wir im Frühjahr 66 gemeinsam eine Vorstellung des Berliner Ensemble Arturo Ui. Allein hat uns weder besucht noch irgendwelchen Kontakt aufgenommen. Bald nach dem Theaterbesuch ging die Freundschaft zwischen Maria und ihm auseinander. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. Er war aus den Südstaaten der USA, North Carolina, und in Berlin, um einige Semester Germanistik zu studieren. Ich halte ihn für noch sehr jung, höchstens für 20 Jahre. In mancher Hinsicht schien er etwas naiv. Zum Beispiel tat er verwundert, dass ihm der Zoll bei einem seiner Besuche seine Wildlederjacke abnahm, weil er sie bei der Einreise nicht angegeben hatte. Ein anderes Mal, als Berufsziel, nannte er Germanistikprofessor, worüber wir uns sehr amüsierten, weil er sein Studium gerade erst aufgenommen hat. Mehrfach, also wenn man bei uns studierte, dann klar hatte man gewisse Hoffnungen, mal irgendwo vernünftig zu arbeiten, aber zu sagen, man wird Professor, also das schien mir die reinste Hybris. Ne? Aber das so in aller Unbefangenheit meinte er. Nun ist allerdings in Amerika Professor auch ein bisschen was anderes. Es gibt Assistant und Associate, es muss nicht gleich der richtige Professor sein. Wir in Deutschland verbinden vielleicht damit. Jedenfalls hat mir das sehr imponiert. Ich habe also hier nun versucht zu sagen, dass das ein ja, sagen wir, relativ naiver Mensch war, der da nichts Böses gegenüber der DDR im Schilde führte, dass er im Gegenteil Angst hatte, in den Vietnamkrieg eingezogen zu werden und deswegen West-Berlin war so ein bisschen ein Eldorado derer, die sich vor, auch Deutscher, die sich vor dem Einsatz in der Armee, in West-Berlin wurde man nicht eingezogen zur Bundeswehr. Es gibt ja so eine Vaterlandslosengesellen, die das nicht so gut finden. Ich bin übrigens auch ein Wehrdienstverweigerer, aber gut, das ist nur am Rande. Das hat mich in der DDR auch etwas Mühe gekostet, weil ich auch den Ersatzdienst mit dem Spaten da nicht machen wollte. Aber ich habe immer Glück gehabt. Es ist nie so weit gekommen, dass man mich da... Es gab ja Leute, die dann auch in die Klasse kamen. Ne? So, jetzt so viel also zu dem... erstmal ist mir wichtig, dass ich hier sage, ich habe auch einen Bericht für Stasi geschrieben. Im Jahr 69, dem Jahr der festlich begangenen, jetzt kommen wir also nach Rostock, 550-Jahr-Feier der Rostocker Universität, wurde ich zu einem mathematischen Vortrag nach Rostock eingeladen. Das ist mein erster Kontakt mit dieser unserer Alma Mater. Er scheint gut angekommen zu sein. Jedenfalls verlieh mir der wissenschaftliche Rat der Universität Rostock, die Fakultäten, das war alles so ein bisschen abgeschafft durch die Hochschulreform, am 19.11.69 die Facultas Docendi und die im Rahmen der dritten Hochschulreform gerade anstelle des Instituts für Mathematik, neu gegründete Sektion Mathematik, bemühte sich, mich als Hochschullehrer nach Rostock zu holen. Die Berufung zog sich über eine längere Zeit hin, denn das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen in Berlin hatte, ebenso wie das heute zuständige Schweriner Ministerium gelegentlich auch, vielleicht aus anderen Gründen, erhebliche Bedenken. Ich sollte lieber in ein gefestigteres Kollektiv gesteckt werden. Das war so eine Redewendung. Die Sektion Mathematik der noch jungen Technischen Hochschule in Karl-Marx-Stadt zum Beispiel wurde empfohlen. Das ist Chemnitz. Dort waren fast alle Professoren Genossen, das heißt Mitglieder der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. In Rostock dagegen war dieser Prozentsatz übrigens bis zum Schluss nicht richtig hoch. So nimmt es nicht Wunder, dass mir einer der künftigen Rostocker Kollegen, das war ein Genosse, unter vier Augen anvertraute, dass Leute mit kirchlicher Bindung keinen Platz an einer sozialistischen Universität hätten und mich gleichzeitig drängte, im Interesse meiner Hochschullehrerlaufbahn in die Partei einzutreten. Dieser Genosse hatte also offenbar rausgekriegt, dass ich kirchliche Bindung hatte. Ich war ungeschickterweise in Berlin dann auch gleich wieder. Ich weiß auch nicht, wo ich hinkomme. Immer werden mir gleich irgendwelche Ämter übergestülpt. In Berlin war ich dann auch Kirchenältester von dieser Gemeinde in Johannisthal.
Das mit den Ämtern ist ja später auch noch so weitergegangen. Also er hatte mir gesagt, mit kirchlicher Bildung hätten keinen Platz an der Universität, da wollte er mir vielleicht vertrauensvoll sagen, sag das nicht so laut. Nicht? Und dann sollte ich in die Partei eintreten. Vermutlich bin ich zu sehr Individualist, um mir die Unabhängigkeit und Freiheit des Denkens und Handelns durch die Mitgliedschaft in einer Partei oder auch durch die strengen Regeln einer parteiunabhängigen Gemeinschaft beschneiden zu lassen. Kirche was anderes, da bin ich reingetopft worden und gut, ja. So habe ich Werbeversuchen auch nach dem Ende der DDR stets widerstanden. Lions und Rotarier luden mich zur Mitgliedschaft ein. Zweifellos ist gegen die ehrenwerten Ziele dieser Vereinigung nicht das Geringste einzuwenden. Und für die Umsetzung des einen oder anderen Vorhabens können derartige Netzwerke sogar durchaus nützlich sein. Trotzdem kann ich einen gewissen Beigeschmack von selbstgewählter Elite etwas besser sein wollen als andere, nicht zuletzt Frauen, die sind ja meistens Männerbünde, manchmal sogar von Reden über andere nicht ganz loswerden. Zu tief sitzen bei mir wohl Sätze aus früheren Zeiten. Die Genossenprofessoren treffen sich eine Stunde vor Beginn der Sitzung. Die Genosseneltern treffen sich eine Stunde vor Beginn der Elternversammlung. Oder, wenn man so glücklich war, einen Ferienplatz zu ergattern, die Genossenurlauber treffen sich am Abend des Ankunftstags zu einer Anfangsbesprechung. Also es war immer so, dass da so eine Elite sich erst einmal über den Kopf der anderen sich da, das ist vielleicht für Sie auch ganz interessant, so ein Leben in der DDR auf diese Art und Weise mal beleuchtet zu sehen. Kein geringerer als Helmut Schmidt versuchte, mich für seine Partei zu werben. 1992 hatte ich ihn nach Rostock eingeladen, übrigens obwohl ich ihm gleich beim Telefonat jegliches Honorar hatte verweigern müssen. Er wollte erst 20.000 Mark haben, aber gut, das nur so am Rande für den Auftritt. Habt doch keine Angst vor den Kapitalisten, zu denen ihr übrigens besser Unternehmer sagen solltet, sagte er in seinem Vortrag in der Aula, sie bringen euch Arbeit und Wohlstand. Ich erwiderte, dass ich ihm ja allzu gern glauben würde, wir im marxistisch-leninistischen Grundstudium, zu dem komme ich noch, aber anderes gelernt hätte. Der Kapitalist versucht, den schwächeren Konkurrenten aufzukaufen, um dessen Produktion schnellstens einzustellen und dessen Absatzgebiet für sich zu nutzen. Einigen konnten wir uns nicht, weder in der Aula noch in einer langen Nachsitzung im Rektorzimmer. Das hinderte ihn aber nicht, mich nach einer kräftigen Prise Schnupftabak, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Schnupftabak schnupfen sehen, mit einem riesen Schnupftuch, fast wie bei Wilhelm Busch, dass er mich aufforderte, SPD-Genosse zu werden. Die haben wir gerne, sagte er etwas ärgerlich nach meiner entschiedenen Ablehnung. Erst eine große Lippe riskieren und dann keine Verantwortung übernehmen wollen. Meine Meinung, dass man besonders im kommunalen oder regionalen Bereich auch oder vielleicht sogar besser ohne Parteizugehörigkeit Verantwortung übernehmen kann und soll, wollte er nicht gelten lassen. Einige Jahre später konnte ich meine These im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema »Brauchen wir noch Parteien?« vertreten, zu der Sebastian Schröder im Namen der Rostocker SPD eingeladen hatte. Der Leipziger Oberbürgermeister und der SPD-Vorsitzende waren meine Kontrahenten auf dem Podium und zumindest Hans-Jochen Vogel konnte ich offenbar nicht überzeugen von meiner These, denn ein paar Tage später erhielt ich einen dicken Umschlag mit den SPD-Beitrittsformularen. Ich bewahre sie bis heute ehrfurchtsvoll, aber ungenutzt auf. Zurück zum Berufungsverfahren aus dem Jahre 70. Der Berufungstermin war längst vergangen. Ich hatte von der Humboldt-Universität in Berlin meinen Lehrauftrag für das Frühjahrssemester erhalten und war dabei, mich auf meine dortigen Vorlesungen vorzubereiten, als mich Mitte März ein Anruf mit einer Einladung in das Rostocker Rektorat überraschte. Gemeinsam mit einem gleichfalls geladenen und sehr gesprächigen Vertreter der Theologischen Fakultät wartete ich, laut Taschenkalender war es am 13. März um 9.45 Uhr, ich habe die Kalender alle aufgehoben, im Vorzimmer bei Frau Tübben. Über Jahrzehnte die gute Seele des Rektors auf die Vorladung in das Allerheiligste. Mein erster Aufenthalt im Rektorzimmer wäre mir vielleicht nicht so gut in Erinnerung geblieben, wenn ich nicht vom Rektor genötigt worden wäre, schon am frühen Vormittag mit Cognac auf meine Rostocker Zukunft zu trinken. Harte Getränke für den Dienstgebrauch fand ich übrigens noch vor, als ich 20 Jahre später nunmehr als Hausherr den Rektor-Safe aufräumte. Ich dachte, wunder, was in dem Safe ist, aber da war so eine mittlere Batterie von Schnaps.
Und die Kette,
die habe ich aber drin gelassen. Den Safe gibt es da nicht mehr, ne? Der ist inzwischen rausgeräumt,
glaube ich. Bis jetzt ist er noch da.
Ach so?
Aber die räumen inzwischen.
Ja. Korrumpiert hat es mich zumindest nicht. Jedenfalls weniger als den gleichfalls zum Dozenten berufenen Theologen. Ihn nämlich musste ich 20 Jahre später zu einem weniger angenehmen Gespräch an den gleichen Platz laden. Mir war berichtet worden, dass er im Interesse seiner Karriere tiefere Verbeugungen gegenüber Partei und Staatsführung gemacht hatte, als moralisch vertretbar ist. Zwar versicherte er mit frommen Worten und mit Handschlag, nie für die Staatssicherheit gearbeitet zu haben, aber das stellte sich wenige Tage später als Unwahrheit heraus. Und so wurde ihm fristlos gekündigt, nicht wegen der Stasi-Mitarbeit, das ist auch für solche, manchmal gibt es ja jetzt solche Gerüchte, nicht wegen der Stasi-Mitarbeit, sondern wegen der Unaufrichtigkeit gegenüber dem Arbeitgeber. Wir hatten ja vor, und dazu komme ich auch noch, diese Aufarbeitung der Vergangenheit in eigener Regie zu machen. Das ist dann nachher anders gelaufen. Wir haben ja einen Landtag und der hat das anders beschlossen. Da muss man sich in der Demokratie fügen. Wie auch immer. Die Urkunde, die mir der Rektor überreichte, enthielt rückwirkend zum 1. Februar die Berufung zum Hochschuldozenten für das Fachgebiet numerische Mathematik. Damit war die Verpflichtung verbunden, jetzt kommt wieder Text, alle Kräfte für die Erfüllung der Aufgaben in Forschung, Ausbildung, Erziehung und Weiterbildung auf der Grundlage der Hochschullehrerberufsverordnung vom 6. November 1968, das ist Hochschulreform, einzusetzen. Hochschuldozenten hatten die gleichen Rechte und Pflichten wie Professoren, nur die Bezahlung war etwas bescheidener. Das Anfangsgehalt eines Dozenten betrug 1550, also 1550, das eines Professors 2450. Das Durchschnittsgehalt lag seinerzeit, damit Sie vergleichen können, bei etwa 1000 Mark. Im April 70 trat ich meinen Dienst in Rostock an, gerade als die Mondlandung von Apollo 13 missglückt war. Das steht auch in meinem Kalender. Meine Berliner Kollegen sagten, ich sei zwar gelandet, insofern besser als die Kosmonauten, die amerikanischen heißen Astronauten, meinten meine Berliner Kollegen, die für einen Weggang aus der Hauptstadt wenig Verständnis hatten, aber nicht auf, sondern hinter dem Mond. Man sieht, auch damals gab es bereits ein gewisses gefühltes Nord-Süd-Gefälle. Mein Abschied von Berlin zog sich dann längere Zeit hin. Die Vorlesung an Humboldt habe ich weitergemacht und die Redakteurstätigkeit für das Zentralblatt für Mathematik sogar bis Ende 1974. Lieber Herr Mees, Sie gehen weg, Sie machen keine Späße. Dabei waren Sie sonst schon selten da, viel zu selten, ja. Von Ihnen spricht man fern und nah. Besonders unsere Damen erwähnen freudig Ihren Namen. Der Abschied kommt gar schnell heran, da helfen keine Klagen. Hängt am Auge auch manche Träne dran. Wir müssen es ertragen. Wir wünschen Ihnen alles Gute, Gott behute, Gott behute. Das Abschiedsgedicht der Berliner Kollegen trägt auch die Unterschrift des Ostberliner Zentralblattchefs. Und das war Walter Romberg. Wie ich selbst und später Minister Ortleb, einer der Mathematiker, die 1990 der Mathematik verloren ging. Romberg wurde SPD-Mitglied und avancierte zum Finanzminister in der de Maizière-Regierung. Später trat er aus Protest gegen den durch den Einigungsvertrag drohenden Ausverkauf Ostdeutschlands gemeinsam mit seinen SPD-Kollegen aus der Regierung aus. Vielleicht wissen Sie das noch. Die hatten also eine etwas realistischere Einschätzung als der gute Kohl, der von den blühenden Landschaften da träumte. Obwohl noch halb in Berlin, wurde ich in Rostock sofort massiv eingespannt. Besonders besorgt war man um eine ideologische Weiterbildung. Dafür hatte der Rektor, den haben Sie ja auch schon hier gehört, sicherlich auf Weisung aus Berlin, die marxistisch-leninistische Abendschule für Hochschullehrer eingeführt. Im Vierwochentakt gab es Abendveranstaltungen, dazu im Herbst und Frühjahr einwöchige Klausurtagungen. Man muss mich wohl besonders für besonders bedürftig gehalten haben. Jedenfalls hatte ich bis 90 noch dreimal das Vergnügen, an solchen jeweils über ein ganzes Jahr laufenden ideologischen Runderneuerungen teilzunehmen. Ein Vergnügen war es zumindest deshalb, weil ich mangels Parteibuch für höhere und universitäre Gremien ungeeignet auf diese Weise Kollegen anderer Sektionen der Universität kennenlernen konnte. Die Klausuren fanden in Ostseebädern, 70-71 in Zinnowitz, später dann in regelmäßigen Heiligendamm statt. Neben der ideologischen hatten sie dadurch auch eine Erholungskomponente. In der Saison einen Platz in diesem damals als Kurort der Werktätigen titulierten Ostseebad zu bekommen, war nämlich nicht ganz leicht. Damals war das ziemlich ausgelastet im Gegensatz zu heute. Heute steht das alles leer und verfällt, aber gut. Dass der Ort aber einmal von einem westlichen Investor okkupiert und vergleichbar mit den All-Inclusive-Resorts in Entwicklungsländern abgesperrt und rings um die Uhr von Sicherheitsbeamten bewacht werden würde, hätten sich selbst Mauer- und Stacheldraht gewöhnte DDR-Bürger nicht träumen lassen. Zur Abendschule gehörten Vorträge, seminaristische Diskussionen und Abschlussarbeit. Ich erinnere mich, dass ich mich mit der marxistisch-leninistischen Durchdringung der Mathematik plagen musste. Zwar, manches klingt regelrecht lächerlich, aber es war so. Zwar hatte ich für Hegels Dialektik zum Beispiel die Negation der Negation und die quantitative Anhäufung und den qualitativen Sprung, ich hoffe, Sie haben das auch mal gelernt, ohne Mühe die Grundsätze, die vier der Dialektik, ohne Mühe mathematische Beispiele gefunden, wurde aber gerügt, dass der Mathematik der sozialistische Entwicklungsgedanke fehle. Das wird also da, das sieht man nicht so richtig. Wesentlich schlechter erging es in den 80er Jahren einem Kollegen meiner Sektion, vielleicht sollte man das auch mal untersuchen, nachdem derselbe versucht hat, in einem Seminarvortrag die Lehre, sie ist allmächtig, weil sie wahr ist, richtig, weil sie wahr ist, und solche Schlüsse wurden ja da geschlossen, vermittels logischen Denkens zu analysieren. Das besondere Vorkommnis wurde vom Unirektor pflichtschuldigst nach Berlin gemeldet und hätte fast zur Relegation geführt. Gerettet haben ihn schließlich die Psychiater, die eine psychologische Erklärung für die eines sozialistischen Professors unwürdige Entgleisung fanden. Ich glaube, das ist auch ein interessantes Thema, dem mal nachzugehen. Auf Wunsch kann ich auch sagen, wer der Kollege war. Aber auch an die Erziehungsarbeit mahnte man einen aus der etwas abgehobenen Akademie der Wissenschaft kommenden erst heranführen zu müssen. Obwohl, das habe ich jetzt nicht gefunden, ich hatte in Berlin auch so ein schönes Gedicht von meinen Studenten bekommen, als ich wegging. So wurde ich umgehend zum Gruppenberater ernannt. Dazu muss man wissen, dass die Studierenden zumindest bis zum vierten Studienjahr in Seminargruppen zusammengefasst waren und nach einem einheitlichen, straffen Studienplan ausgebildet wurden. Der Gruppenberater war so etwas wie der Klassenlehrer, der laut Beraterauftrag für die politische, jetzt ist wieder Zitat, für die politische, ideologische, fachliche und organisatorische Gestaltung der Erziehung und Ausbildung der Studenten seiner Gruppe zuständig und verantwortlich war. Wenn die Studenten so unvernünftig waren, nicht konforme Meinungen kundzutun oder gar schriftlich niederzulegen, bekam auch der Berater Schwierigkeiten. So kam es einmal zum Eklat, als zwei Studenten der Mathematik eine durchaus richtige, aber nicht aus den DDR-Medien stammende Information in eine harmlose Gruppenzeitung, wir hatten in ihrer 15-Mann-Gruppe da so eine, bei irgendeinem Fest so eine kleine, wie man das manchmal macht, so eine kleine Zeitung gemacht. Einer von ihnen hatte in internen Materialien seiner im Kirchendienst beschäftigten Mutter gelesen, dass in der DDR die Anzahl debiler Kinder in den zurückliegenden Jahren angewachsen sei. Nun war ein sozialistisches Kind, ähnlich wie in meiner Schulzeit, ich habe ja diese Schulzeit noch mitgemacht, der deutsche Junge, jetzt eben das sozialistische Kind, kerngesund und auf dem besten Wege seine Heimat zu verteidigen. Das war in beiden Regimen nachher so. Kranke Kinder hätten womöglich die Überlegenheit des Sozialismus in Frage gestellt. Also meldete der Berater den schlimmen Vorfall der Partei- und Sektionsleitung. Dieser wiederum informierte die Unitätsleitung und von dort eilte der Kurier nach Berlin, vermutlich zusätzlich bestückt mit einer Ergebenheitserklärung und der Mitteilung, dass man bereits Maßnahmen ergriffen hätte, so hieß das immer, und die beiden Studenten aus der Uni rausgeschmissen hätte. Wegen einer Information, die richtigen Inhalts, die aber nicht aus der sozialistischen Presse stammt und weil sie die in diesem minimalen kleinen Rahmen. Einen von beiden durften wir später dann nochmal wieder aufnehmen, was aus dem anderen geworden ist, weiß ich nicht, die Namen habe ich auch. Meine Studenten haben mir glücklicherweise größere politische Verwicklungen erspart, wenn es auch gelegentlich Beschwerden von der ML-Lehrbeauftragten gab. ML ist Marxismus-Leninismus. Weil sie die Diskussion im Pol-Öck-Seminar, das politische Ökonomie, nicht immer im Griff hatte. Sie versuchte sogar mir von offizieller Seite sozusagen als zusätzlicher Aufpasser die Teilnahme am Seminar zur Pflicht zu machen. Als ich diesen Versuch mit einem lauten Gelächter und dem Ansinnen beantwortete, demnächst auch Helfer für meine mathematischen Lehrveranstaltung zu beantragen, wurde von der Beauflagung abgesehen. Inoffizielle, das ist aber interessant, heutzutage brauchen das manche Lehrer, die möchten auch gerne, dass der Klassenlehrer mit reinkommt, weil sie mit der Schule mit den Klassen nicht mehr fertig werden. Also insofern, gut, aber ich bin mit den Studenten, die waren damals auch lieber als sie heute, glaube ich. Also, den bin ich jedenfalls fertig geworden. Inoffizielle Informanten gab es jedenfalls unter den Studenten, aber es gab auch immer freundliche Kollegen, die mich über interne Diskussionen informierten. So berichtete mir unter vier Augen ein Mitarbeiter, der heute noch bei uns ist, dass in der Sektionsparteileitung nun schon zum wiederholten Male über meine Bemerkungen aus meinen Vorlesungen diskutiert werden musste. Zum Beispiel soll ich gesagt haben, das wird also hier auch berichtet, dass bei den meisten dem Zufall unterliegenden naturwissenschaftlichen oder gesellschaftlichen Prozessen, Volkswahl einmal ausgenommen, ein Ergebnis von 99,99% sehr unwahrscheinlich sei. Er fragte, ob ich nicht auch mal was Positives für die DDR einbauen könnte. Ich erklärte mich sofort bereit und bat ihn, mich umgehend zu informieren, wenn ihm oder der Parteileitung etwas Positives bekannt werden würde. So steht es also in dem Bericht. Das ist Unverschämtheit. Mehrfach wurde ich auch persönlich von der Parteileitung zitiert. Einmal, weil ich angeblich den Grenzschützern unpassende Ratschläge erteilt haben soll. Den Vorfall erzähle ich auch. Soll ich aufhören? Nee? Es ist, man kommt denn doch ins Schwatzen, aber ich habe das hier. Ich war in Salzhaft bei Rerik mit meinem Schwager und meiner jüngsten Tochter. Unsere Kinderzahl war inzwischen auf 5 angestiegen. Die jüngste war vielleicht 2 Jahre alt, in einem Segelfaltboot unterwegs gewesen. Ich hatte also, der Grund, warum ich nach Rostock gekommen war, war auch, weil ich so ein Segelfan bin. In Berlin konnte man das. Und hier ist mir das aber nie erlaubt worden. Weil die PM18, das war ein extra Segelschein für die offenen Küstengewässer. Ich habe also einen Segelschein sogar für Hochsee. Aber den konnte ich machen, aber es gab dann eine zusätzliche Genehmigung, die man brauchte, um dann auch wirklich rausfahren zu können. Hatte man mir wegen meiner politischen Unzuverlässigkeit verweigert. Die Windstärke hatte bei knapp einem Beaufort gelegen. Das Schwert hatten wir hochziehen müssen, hochheben müssen, weil die Wassertiefe zu gering war. Die zweite Tochter saß an der Pinne. Das Boot machte ungefähr einen halben Knoten. Wir beiden Erwachsenen lagen quer im Boot und dösten vor uns hin, als plötzlich zur Freude meiner kleinen Tochter Fabi-Leuchtraketen in die Luft gingen. Ein Motorboot kam auf uns zu, musste dann wegen des Flachwassers aber stoppen. Zwei der Genossen stiegen in ein kleines Schlauchboot und kamen eilig zu uns gepaddelt. Es stellte sich heraus, dass wir eine gedachte Linie überquert hatten und uns illegalerweise, freilich im Flachwasser dicht am Ufer, zu sehr der Ausfahrt ins offene Meer genähert hatten. Auf die Frage, was wir denn hier täten, soll ich laut Vernehmungsprotokoll geäußert haben, wir sind gerade auf dem Weg nach Dänemark. Ferner soll ich als arroganter Ex-Berliner mit meinen Mauererfahrungen geprahlt haben und vorgeschlagen haben, den Bodden durch einen Damm zu verschließen, auf dem Damm eine Mauer mit Stacheldraht zu bauen und mit dem Motorrad regelmäßig auf dem Damm Streife zu fahren. Das sei gewiss angenehmer als das mühsame Paddeln im Schlauch. Offenbar wussten die braven Genossen nicht, was sie von den gut gemeinten Ratschlägen halten sollten und schrieben sofort einen Bericht, der natürlich an die Universität gemeldet wurde. Da wurde ich dann vorgeladen und musste mich rechtfertigen. Aber ich habe dann gesagt, dass ich halt das durchaus für eine vernünftige Methode, dann kommen die Segler ja nicht mehr irgendwie in Gefahr, nicht wahr? Ein anderer Bericht stammt von unserem Mieter, einem erfolgreichen Skatpartner der SED-Granden des Ortes, Doberan, und über Gebühr dem Nikotin und Alkohol verfallen. Er wohnte im ersten Stock unseres Hauses in einer Vierraumwohnung. Für uns als kapitalistische Hausbesitzer, Arbeiter und kinderreiche Familien durften Häuser bauen oder Häuser kaufen. Das war sonst auch nicht selbstverständlich. Und wir hatten also durch Tausch und eine Wohnung bekommen, das hat Herr Jürs organisiert, in Doberan und durften dann das Haus kaufen. Das war aber ein Nachteil, weil der Mieter da uns dann als Kapitalisten denunzierte. Wir hatten in diesem Haus, was ich selber gehört, trotz siebenköpfiger Familie und trotz des engagierten Einsatzes von Rechtsanwalt Vormelker, den es auch noch gibt, drei Räume und zwei Mansardenzimmer aus. Also wir hatten praktisch lange Zeit nur drei Räume für die sieben Personen und eins hatte ich natürlich als Arbeitszimmer okkupiert und dann hatten wir noch ein Wohnschlafzimmer und ein Kinderzimmer. Das ging auch, aber es war, ging natürlich nicht so übermäßig gut. Und dann habe ich durch Umbau des Hauses schließlich noch Zugang in die Mansarde bekommen. Der Mieter berichtete also an den Genossendirektor der erweiterten Goethe-Oberschule in Bad Doberan, das heutige Frederico-Franziseum. Sein Brief gipfelte in der Forderung, dass die Kinder der reaktionären Familie Mees auf keinen Fall auf die Oberschule gehen dürften. Das ist eben auch das Schlimme, dass man also dann die Fehler des Vaters auf die Kinder weiter. Die Schule, die auf die vier, und das hat mir nun der inzwischen auch nicht mehr im Amt befindliche Rektor oder eigentlich genauer seine Frau dann nach der Wende erzählt. Die Schule, auf die vier unserer fünf Kinder wegen exzellenter fachlicher Leistung dann doch gehen konnten, revanchierte sich mit einem Bericht an die Universität. In einer Elternversammlung trat ein Vater auf, und zwar in Zivil, aber mit offenbar militärischem Hintergrund, und begann gemeinsam mit der Klassenlehrerin, die Eltern der Schüler mit der Werbung für eine dreijährige Armeezeit zu traktieren. Andernfalls würden die Jungen nicht ihren Wunschstudienplatz bekommen. Das war durchaus gang und gäbe. Also drei Jahre zur Armee verpflichten, dann konnte man Medizin studieren oder sowas. Ich sei diesem Vater in den Rücken gefallen, wird berichtet, indem ich gesagt hätte, unser Staat braucht nicht nur gute Soldaten, sondern auch gute Ingenieure und Informatiker. Ich empfehle daher statt der Armee ein Studium an der Rostocker Universität. Und es gab dann zum Schluss auch wirklich die Möglichkeit, durch ein Informatikstudium zum Beispiel die Armeezeit zu verkürzen. Übrigens habe ich die Überschrift vorhin vergessen, die heißt Big and Small Brothers are Watching You. Leben und Arbeiten in Deutschland, ein Bericht über Berichte. Ich bin also deswegen immer hier so bei Berichten. Bei so vielen negativen Berichten war es sehr hilfreich, dass die Studenten meiner Gruppe, einer von ihnen hieß übrigens Wolfgang Peters, mir eine erfolgreiche sozialistische Erziehungsarbeit bescheinigte. Man braucht ja auch mal ein bisschen was Positives. Sie setzten am 22. Januar einen Dank an den Gruppenberater in die neue Universität, das Organ der SED-Parteileitung der Universität Rostock. Anlässlich der Auszeichnung mit dem Titel, jetzt zitiere ich ein bisschen, Sozialistisches Studentenkollektiv, möchten wir, die Mitglieder der ehemaligen Gruppe, unserem FDJ-Gruppenberater, Dozent Dr. Gerhard Mees, für seine vorbildliche Beratertätigkeit unseren Dank aussprechen. Er machte uns Neulinge persönlich mit dem Universitätsleben vertraut, erklärte uns den Aufbau unserer Sektion, zeigte uns die Mensa und die Bibliothek. Sehen Sie, damals hat man den Studenten nicht mal zugetraut, dass er sowas selber findet. Obwohl wir im ersten Studienjahr noch keine Lehrveranstaltung bei ihm hatten, bestanden niemals Kontaktschwierigkeiten, aufgetretene Schwierigkeiten in der Studiendisziplin, hört, konnten dank zahlreicher Aussprachen mit den betreffenden Studenten und der FDJ-Gruppenleitung mit unserem Berater beseitigt werden. Tatsächlich gab es seinerzeit, das ist wieder ein Kommentar, abgesehen von Schwangerschaften oder schweren Erkrankungen, keine Möglichkeit einer Studienverlängerung. Je nach Fach hatte man nach 8, 9 oder 10 Semestern das Abschlussexamen abzulegen. Andernfalls verließ man unverrichteter Dinge die Universität, in der Regel allerdings wegen nicht bestandener Zwischenprüfungen bereits nach wenigen Semestern. Also, dass es Langzeitstudenten oder sowas gab, das war nicht. Doch auch bei Arbeits, jetzt kommt wieder der Bericht, doch bei Arbeitseinsätzen, kulturellen, sportlichen Veranstaltungen war Dr. Mees immer dabei. Beispielsweise organisierte er einen Arbeitseinsatz zur Renovierung von 2 Klassenzimmern, eben der Schule, die mich dann da auch denunzierte, in Bad Doberan. Solche Einsätze machten immer viel Spaß und festigten unser Kollektiv. Besonders an ein Ereignis denken wir gern zurück. Dr. Mees hatte unsere ganze Gruppe zu einem Samovarabend in seine Wohnung in Bad Doberan eingeladen. Nicht nur die herzliche Gastfreundschaft, sondern auch und so weiter, Gastprofessor Dr. Kudryavtsev. Das war also Gast aus der Sowjetunion. Und wir erfuhren viel eingeladen. Den hatte ich eingeladen, darum hieß es auch Samovarabend. Und es gab einen Tee, aber wir haben gar keinen Samovar. Und wir erfuhren viel Interessantes über das sowjetische Hochschulwesen. Dieses hatte, wen wundert, bei der dritten Hochschulreform Pate gestanden. Jetzt kommt also wieder ein bisschen Hochschulpolitik. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, war eine oft und gern zitierte und auf Plakate gemalte Parole. Ich habe das jetzt manchmal schon zitiert, weil es jetzt ja immer mal gesagt wird, in Amerika ist das aber so und so. Also wenn hier mit Magister und solchen Geschichten, also das kommt mir sehr bekannt vor, dass man immer offenbar einen großen Bruder braucht, zu dem man guckt. So war eine Zeit lang daran gedacht, die Habilitation als Bedingung für die Hochschullehrerlaufbahn abzuschaffen. Die Promotion zum Doctor Rerum Naturalium oder einer anderen Spezialdisziplin, gleichgesetzt mit dem Kandidat Nauk oder Kandidat der Wissenschaften der Sowjetunion und abgekürzt als Promotion A bezeichnet, sollte gemeinsam mit der von der berufenen Universität zu vergebenen Facultas Docendi für eine Berufung zum Hochschullehrer ausreichen. Der höchste akademische Grad in der Sowjetunion, Doctor Nauk, Doktor der Wissenschaften, genannt und dort höher angesiedelt und viel seltener vergeben als die deutsche Habilitation, fand sein DDR-Pendant im Dr. Scientiae Naturalis oder eines anderen Wissenschaftsgebiets, abgekürzt als Dr. B, bezeichnet. Er sollte zunächst, wie in der Sowjetunion, nur Wissenschaftlern vorbehalten sein, die sich in Akademieinstituten oder anderen Forschungseinrichtungen überwiegend oder ausschließlich auf Spitzenforschung orientierten. Dieses Vorhaben ließ sich aber an den Universitäten, die fürchteten, de facto zu reinen Lehranstalten herabgestuft zu werden, Thema Elite-Universitäten und Lehruniversitäten, ganz aktuell, nicht durchsetzen. So wurde der Dr. B. nach wenigen Jahren, wie früher die Habilitation, wieder zur Conditio sine qua non für eine Hochschullehrerberufung. Sicherheitshalber schrieb auch ich, 75-76, im Rahmen meiner Forschungsarbeiten schnell noch eine B-Dissertation, um zumindest keine formalen Gründe für die Ablehnung einer immer noch erhofften Professur zu liefern. Ich sage ja, die Aufgaben konnte ich so auch alle erfüllen, die ich wollte, aber ein bisschen mehr Geld wäre ja auch nicht schlecht. Besonders bei so einer großen Familie. Natürlich gehörte auch Leitungstätigkeit zu den Aufgaben eines Hochschullehrers. Nicht ohne Grund sprach man allerdings seinerzeit in diesem Zusammenhang nicht von der Arbeit in der akademischen Selbstverwaltung, denn von einer inneruniversitären Demokratie konnte spätestens seit der dritten Hochschulreform beim besten Willen nicht mehr die Rede sein. Der Rektor sprach unmissverständlich davon, dass die Beschlüsse von Partei und Regierung durchzustellen, das war so ein schönes Wort, seien. Schon in Berlin war ich als wissenschaftlicher Arbeitsleiter davon nicht ganz verschont geblieben. Nun berief mich der Sektionsdirektor wenige Monate nach meinem Start in Rostock mit Wirkung vom 1.10.70, war im April 70 angekommen, zum Leiter des Fachbereichs Numerische Mathematik und Rechentechnik. Im Berufungsschreiben gab er dem Wunsch und der Hoffnung Ausdruck, dass sie mit den Erfahrungen und Kenntnissen dazu beitragen, dass die Sektion Mathematik in der Ausbildung der Studenten zu sozialistischen Fachleuten, was auch immer das ist, auf dem Gebiet der Numerischen Mathematik und Rechentechnik und so weiter gestellten Aufgaben erfüllt. Zu den Aufgaben des Fachbereichsleiters gehörte neben dem üblichen organisatorischen auch die also Verteilung der Lehraufgaben, gewisse Abstimmung der Forschungsaufgaben, was man heutzutage natürlich auch machen muss, etwas, und das kommt wieder in ein Kuriosum, was bei den Gästen, insbesondere aus westlichen Ländern, mehr als nur Schmunzeln hervorrief, der Kampf um den Titel Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Dabei handelte es sich um die Übertragung eines zunächst in den sozialistischen Großbetrieben unternommenen und an sich nicht unvernünftigen Versuchs unter der Losung gemeinsam lernen, arbeiten und leben, so etwas wie Konkurrenz oder Wettbewerb einzuführen. Die sozialistische Produktion litt ja unter dem Fehlen von irgendwie Konkurrenz. Der Mensch braucht offenbar sowas, um den inneren Schweinehund da so zu aktivieren, wie auch immer. Die formale Übertragung auf Universitäten und Forschungsinstitute entbehrte aber nicht nur wegen der martialischen Sprache, nicht einer gewissen Lächerlichkeit. Die Kollegen im Fachbereich waren gehalten, einen Kampfplan aufzustellen, in dem sich alle drei Aspekte der Losung wiederfanden. Sie mussten während des gesamten Jahres danach handeln, Buch führen, Punkte sammeln und anschließend ihr Ergebnis in einem Rechenschaftsbericht vor der staatlichen und der Partei- und Gewerkschaftsleitung verteidigen. Nun ging man zu DDR-Zeiten ohnehin öfter ins Theater oder Konzert als heute. Zeitweise hatte das Rostocker Volkstheater, um das ich mich damals schon intensiv kümmerte, später habe ich ja ihren Förderverein gegründet und war auch lange Vorsitzender davon, hatten das Volkstheater 7 Spielstätten und bot allabendlich mindestens 3 oder 4 Vorstellungen zur Auswahl. Wenn Sie jetzt das Programm lesen, dann ist manchmal an manchen Tagen gar nichts los. Wir hatten also, um kulturelle Pluspunkte zu sammeln, keine Schwierigkeiten, eine gewisse Anzahl gemeinsamer Theater- und Konzertbesuche zu organisieren. Etwas mühsamer war der Nachweis von gemeinsamen Aktivitäten im Sinne von deutsch-sowjetischer Freundschaft sowie politisch-ideologischer Weiterbildung. Da musste man dann irgendein Thema machen und dazu einladen. Und für den Abend der Titelverteidigung war es nicht schädlich, die Geige mitzubringen und gemeinsam mit einigen Kollegen und Kollegen zur Erheiterung der übrigen und der Jury beizutragen. Mit Stolz kann ich berichten, dass unser Bereich den Titel erkämpfte und denselben, auch als ich nach einer Umstrukturierung nicht mehr Bereichsleiter, sondern Gewerkschaftsvertrauensmann war, über viele Jahre immer wieder verteidigte. Die Urkunden und Abzeichen habe ich heute noch. Über ein Großereignis vom Januar 76 muss jedenfalls noch berichtet werden, sozusagen das Abschiedsgeschenk der scheidenden Magnifizenz an seine Universität. Vielleicht war die Namensweihe auch gedacht als gemeinsame Ergebenheitserklärung des Bezirksparteivorsitzenden, der mit dem höchsten Gewerkschaftsamt der Republik liebäugelte, und des Rektors, den es in das Ministerium zog. Wie er das Vorhaben an der Universität durchgestellt hat, zumindest ein früherer Versuch war einige Jahre zuvor an dem Widerstand der Professorenschaft gescheitert, ist mir verborgen geblieben. Da ich gerade ein Semester an der renommierten Moskauer Lomonossow-Universität in Moskau verbracht hatte. Ich kam gerade rechtzeitig zurück, um an der feierlichen Aktion teilnehmen zu können. Ich glaube, sie ging in der Justus-von-Liebig-Straße vonstatten, auf dem dort neu entstandenen Campus unserer Pflanzen- und Tierproduzenten in einer relativ neu gebauten Turnhalle. Festreden hat mein Gedächtnis leider nicht aufbewahrt. Ich erinnere lediglich, zu meiner Schande muss ich es gestehen, dass das Dach nicht ganz dicht war. In meinem Schreibtisch aber fand sich eine Grafik von Armin Münch, das ist hier so ein bekannter Grafiker in Rostock, mit dem Kopf eines mir leider nicht ähnelnden Denkers, mit 2 jugendlichen Gesichtern und einigen mathematischen Zeichen. Ich habe das mitgebracht. Aufbewahrt in einer Mappe, die außen den Namen Wilhelm Pieck Universität trägt und innen die folgende Botschaft verkündet. Der am 13. Februar 1419 gegründeten, am 12. Februar desselben Jahres eröffneten Universität zu Rostock, für die nach Perioden des Aufstiegs und Niedergangs, Zeiten des Friedens und Krieges, mit dem Sieg des gesellschaftlichen Fortschritts über die zerstörerischen Kräfte des Faschismus, mit der Wiedereröffnung am 25. Februar 1946 an der Seite der revolutionären Arbeiterklasse eine neue Epoche begann, die durch den Sozialismus geprägt wird, wurde durch den Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik der Ehrenname Wilhelm Pieck Universität Rostock verliehen. Im Namen des Wissenschaftlichen Rats und so weiter, Professor Doktor. Nun ist es ja nicht ungewöhnlich, dass in Deutschland jedenfalls das Universitäten Namen tragen. Vielmehr ist es eher ungewöhnlich, dass einige wenige, wie die in Leipzig und Rostock, über 550 Jahre ohne einen solchen ausgekommen sind. Nur ist der Name in der Regel entweder eine Ergebenheitserklärung an den gütigen Landesherrn und Universitätsgründer oder aber eine Verbeugung gegenüber einem berühmt gewordenen Universitätsmitglied. Wilhelm Pieck aber, dessen Verdienste für die Arbeiterbewegung ich nicht zu bewerten habe, war keins von beiden. Er hat weder die Universität gegründet, noch sie besucht. So ist es auch nicht verwunderlich, dass ich 14 Jahre später, als initiiert durch die Initiativgruppe Universitätsreform, freie und geheime Wahlen durchgeführt werden konnten, fast 80% gegen den Namen aussprachen. So ist also nach 14 Jahren wieder abgeschafft. Mit der Berufung zum Professor war es 1980 nach mehreren vergeblichen Versuchen schließlich doch noch etwas geworden. So ganz schlecht kann ich also bei der damaligen Universitäts- und Parteileitung trotz aller inoffiziellen Berichte nicht angeschrieben gewesen sein. Denn Rektor und Parteisekretär sollen persönlich im Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen in Berlin vorgesprochen und sich für meine Berufung eingesetzt haben. Das sei nun aber das allerletzte Mal, dass ein Nichtgenosse zum Professor berufen würde, soll der Minister, das war ein kräftiger Mensch, mit dem Fuß aufstampfen, verlautbart haben, eher die Urkunde unterzeichnete. So ist mir das jedenfalls berichtet worden. Hiermit berufe ich auf der Grundlage und so weiter zum 1. September 1980 Herrn Dozent Doktor zum ordentlichen Professor, gezeichnet Böhme. Nicht gelungen ist dagegen die Aufnahme in den illustren Kreis der Reisekader.
persönliche Kontakte zu Fachkollegen, Besuche von Fachtagen oder gar Studienaufenthalte im nicht-sozialistischen Währungsgebiet, NSW hieß es, abgekürzt, waren mir bis zum Ende der DDR verwehrt. Zu groß waren offenbar Misstrauen und Angst, dass ich die Republik bei einer solchen Gelegenheit verlassen könnte. Dabei war der Schaden, der Wissenschaftlern durch eine derartige Isolation zugefügt wurde, beträchtlich. Sie hat wissenschaftliches Vorankommen verzögert, bei manchen sogar vollständig verhindert. Und nicht zuletzt auch der Entwicklung und dem Image des Landes riesigen Schaden zugefügt. Hinzu kommt die psychische Belastung und Demotivierung der Betroffenen. Man durfte auf die freundlichen Einladungen westlicher Kollegen nicht einmal ehrlich antworten. Ich erinnere mich, dass ich, ein Postgeheimnis gab es ja nicht, einmal zum Sektionsdirektor zitiert wurde, weil ich dem Einladenden sibyllinisch geschrieben hatte, ich könne leider nicht kommen, weil ich im Moment hier zu sehr eingespannt sei. Versuche, mich zum Reisekader zu machen, hat es unzählige gegeben. Der Sektionsdirektor hatte dazu in Form einer Einschätzung, da kommt also wieder jetzt eine Beurteilung, über den Kandidaten zu berichten. Ich zitiere aus einem dreiseitigen Bericht vom 19.10.88. Und da kommt wieder ein bisschen was Berufliches, da erlaube ich mir das noch zu zitieren. Unter den Hochschullehrern ist er der einzige echte Numeriker. Das sind also die Mathematiker, die mit der numerischen, mit dem Rechnen, mit den Rechenmaschinen, mit Computern, sagen wir jetzt, zu tun haben. Daraus resultiert das Gewicht seiner Forschung für die Sektion Mathematik. Er hat bisher 50 Diplomanten betreut, 23 Dissertationen und so weiter, kleine Enzyklopädie Mathematik mitgearbeitet, 40 Veröffentlichungen, darunter 2 Monographien, Lehrbücher geschrieben, Lizenzausgaben im NSW sind besonders hervorzuheben. Also meine Bücher sind dann auch im Springer Verlag und bei Birkhäuser Basel erschienen und das ist also, dann war hier schon was Besonderes. Dafür gab es übrigens Lizenzgebühren, die aber nicht ich kriegte, sondern die der Staat kassierte und ich durfte dann Prozente von dem in Ostmark mir abholen. Das ist also auch noch so ein Betrug gewesen. Er hat sich im In- und Ausland einen sehr guten Ruf als Fachvertreter erworben. Eine Auslandsreise würde auch für seine Praxisbeziehung zum Schiffbau großen Nutzen haben. Er erhielt in den letzten 10 bis 12 Jahren häufig Einladungen nach West-Berlin, Hamburg, Darmstadt, Oldenburg, Kiel, also eine Menge Orte die er sämtlich nicht wahrnehmen konnte. Das hat bei ihm über diesen langen Zeitraum hinweg ein Gefühl des Unverständnisses über diese Zurückstellung entstehen lassen. Ich habe das nämlich dann auch gesagt, dass ich das etwas eigenartig finde. Dieses Gefühl bringt er sachlich, aber mit zunehmendem Nachdruck in Gesprächen zum Ausdruck. Ich bewerte es sehr hoch, dass er dabei nicht resigniert, sondern gesellschaftlich außergewöhnlich aktiv ist. Er genießt das volle Vertrauen der Kollegen und der Sektionsleitung. Ich schätze ihn als einen offenen und ehrlichen Kollegen, der lobende und kritische Bemerkungen häufig, aber immer in sachlicher Form vorbringt und einen entscheidenden Einfluss am guten kollegialen Verhältnis an der Sektion hat. Ich bin mir sicher, dass er in gleicher sachlicher Weise mit seinen Verwandten aus der BRD sowie mit westlichen Kollegen diskutiert und dabei an seiner Bindung an die DDR keinen Zweifel lässt. Hinsichtlich der charakterlichen Integrität halte ich Professor Mäß als Reisekader voll geeignet. Er hat hohe Arbeitsmoral, Arbeitsdisziplin. Bei der letzten Inspektion wurde von allen hospitierten Lehrveranstaltungen die Vorlesung von Professor Mäß am meisten gelobt. Das deckt sich mit der Studentenmeinung vieler Jahrgänge. Seine Frau hat einen losen Briefwechsel zu 6 Personen, die im NSW da leben. Und er selbst hat keinen privaten Briefwechsel, und das hat mir beinahe das Genick gebrochen, mit dem Professor Mäß ist der kompetente Vertreter der Numerik einer Sektion und als solcher muss er Zugang zur internationalen Entwicklung haben. Diese Einschätzung ist mit den gesellschaftlichen Organisationen abgestimmt. Das war also vom Sektionsdirektor, das hat aber nichts genutzt. Da waren immer noch andere, die es entscheiden mussten. Wie entwürdigend das Überwachungssystem arbeitete, verdeutlicht der folgende Vorfall. Ich hatte ja hier geschrieben, Professor Mäß, habe ich selber erklärt, habe keinen privaten Briefwechsel, nun kommt's. Auf Wunsch meiner Mutter hatte ich, ohne mir Böses dabei zu denken, deren mütterlicher Freundin, eine Krankenschwester, die 1937 bei meiner Taufe in Magdeburg Pate gestanden hatte und im Ruhestand vor Jahrzehnten regulär in ihre Geburtsstadt Kiel zurückgegangen war, mit einer offenen Karte zum 90. Geburtstag gratuliert. Die Stasi-Abteilung der Post hatte dieses Vergehen umgehend an I.M. Elisabeth gemeldet. Das ist also die Kollegin, die in der Kaderleitung unserer Universität saß und für die Reisebewilligung zuständig war. Nun wurde ich vorgeladen und einer hochnotpeinlichen Befragung unterzogen. Sie endete damit, dass ich genötigt wurde, Asche auf mein Haupt zu streuen und mich einer langen Erklärung meine Westkontakte betreffend zu rechtfertigen. Also das sind Dinge, an die ich noch mit Schrecken denke. Als 89-90 die Grenzen fielen, hatte ich in kürzester Zeit 14 Einladungen zu mathematischen Vorträgen auf dem Schreibtisch. Die Hälfte davon habe ich noch wahrgenommen. Bis Mitte des Jahres, dann war ich zumindest für mathematische Vortragsweisen wieder zu sehr eingespannt. Diesmal durch meine neuen Aufgaben an der Universität. Ohne politische Beschränkungen reisen konnte und musste ich freilich nun in der neuen Funktion manchmal mehr als mir lieb war, in viele Länder und fast alle Kontinente, allerdings nicht mehr im Dienst der Mathematik. Das ist also das, was mir jetzt auch im Ruhestand etwas Kummer macht. Ich bin dann doch ziemlich
rausgeraten durch dieses Intensive. Nun kommen noch ein paar Schlussbemerkungen. Das Ministerium für Staatssicherheit gibt es seit 1989 nicht mehr. Wir leben in einer offenen Gesellschaft. Zweifellos wird der eine oder andere auf negative Erfahrungen aus der Zeit von McCarthy oder auch Einschränkungen der Bürgerrechte unter dem Vorwand der Terroristenbekämpfung verweisen. Trotzdem kann man, denke ich, die Hoffnung haben, dass Parlamentarier, Datenschützer, Medien und nicht zuletzt die Bürger selbst verhindern, dass erneut ein derart flächendeckendes Überwachungs- und Berichtssystem installiert wird. Denn es gibt ein Mittel, Denunziationen die Spitze zu nehmen. Das ist, wie früher, die Dekonspiration, also das Öffentlichmachen. Am besten verbunden mit Humor, notfalls auch Sarkasmus. Das ist mir also immer, das habe ich also immer versucht, mit etwas dreckigen Bemerkungen auf solche Dinge hinzuweisen. Denn eines habe ich nicht nur in meiner Amtszeit schmerzlich erfahren müssen. Die Bereitschaft, über andere zu berichten und nicht selten auch andere zu denunzieren, ist nicht abhängig vom herrschenden Gesellschaftssystem, sondern wohl eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Mit Beispielen, dass auch heute eifrig inoffiziell und manchmal auch mit rufschädigender Absicht berichtet wird, könnte ich viele Seiten füllen. Aber was tut es, wenn das Ministerium, jetzt kommen wieder so ein paar Bemerkungen, kaum dass die Sitzung des Senats beendet ist, schon über die Diskussionsbeiträge informiert ist. Dieselben waren ohnehin nicht als Staatsgeheimnis gedacht. Was tut es, wenn ein Stifter vermutlich nach einem bösen Traum Medienvertreter zum Essen einlädt und ihnen berichtet, ein böser Mensch wolle den Namen des Stifters tilgen und seinen eigenen ersetzen? Vor der Wahrheit halten Verleumdungen letztlich nicht stand. Wenn man auch zugeben muss, dass manchen Medien Verleumdungen leichter von der Hand gehen oder dem Mund als langweilige, wahrheitsgetreue Berichte. Also die Medien sind durchaus auch schuld an solchen Geschichten. Was tut es, wenn ein Konzilsmitglied nach offener Diskussion im Konzil, das ist nun ziemlich neu, hinterrücks im kleinen Kreis fordert, demnächst müsse man die Ehrensenatorwürde aberkennen und seiner Tochter die Approbation gleich mit. Solange man in einer Demokratie lebt, müsste dieses renommierte Konzilsmitglied, um solche Wünsche zu verwirklichen, schon in die Öffentlichkeit gehen und die demokratischen und rechtlichen Regeln beachten. Was tut es, wenn ein Leiter meint, Dossiers, das ist auch was ganz Kürzliches, von Kollegen und Mitarbeitern anfertigen zu müssen. Es offenbart doch nur, dass er seinen Aufgaben nicht gewachsen ist und seine Position mit unlauteren Mitteln glaubt festigen zu können. Und der angerichtete Schaden ist begrenzt, solange es Demokratie und befristete Amtszeiten gibt. Zusammen mit einem der diesjährigen Neujahrswünsche, und hören Sie mal zu, erhielt ich folgenden Brief. Rostock am 7.1.2007. Lieber Herr Mees, ich möchte Ihnen von einem Ereignis berichten, das meine Aufmerksamkeit erregt und mich noch heute aufbringt. Als Dekan der und so weiter Fakultät hatte vor geraumer Zeit Herr Prof. und so weiter die Ehrendoktorwürde an aus Mannheim vergeben. Nach meinen Recherchen ist, Pünktchen, Pünktchen, Kommunist und Kommunistenforscher, der auch Bücher verfasst hat. Es ergibt sich hier eine Reihe von Fragen. Da ich zur untersten Reihe der Universität gehöre, kann ich kaum etwas tun oder mich zu Wort melden. Der heutige Dekan ist ein Schüler von, sodass es gar nicht so übertrieben ist, zu sagen, dass ich an der und so weiter Fakultät eine Zelle des Kommunismus entwickelt hat. Hört. Da Sie sicher noch heute einen gewissen Einfluss an der Universität haben, könnten Sie eventuell Kollegen oder Bekannten etwas von den Vorfällen berichten. Nichts für ungut, ihr sowieso. Dieses Pamphlet erinnert mich an 1990. Damals meinte ja mancher, einen Konkurrenten aus der Bahn werfen zu können, indem er über dessen Mitgliedschaft in offiziellen und inoffiziellen SED-Organisationen berichtete. Solchen Vorwürfen kann man nur durch Offenheit begegnen. Schon in meiner Antrittsrede im Mai 90 habe ich davor gewarnt, die Fehler der Vergangenheit nicht mit umgekehrten Vorzeichen zu wiederholen. Mir fehlt nicht. Na gut. Ich hätte seinerzeit gern die Aufarbeitung der Universität DDR-Vergangenheit in der Verantwortung der Universität belassen. Denn der Einigungsvertrag sieht eine Kündigung insbesondere dann vor, wenn aufgrund früherer Tätigkeiten ein Festhalten am Arbeitsverhältnis unzumutbar erscheint. Über die Zumutbarkeit einer Weiterbeschäftigung aber hätte in der Arbeitsumgebung am kompetentesten befunden werden können. Der Landtag hat anders entschieden und die Einrichtung von überregional zusammengesetzten Ehrenkommissionen beschlossen. Diese haben in mühevoller Arbeit alle Mitarbeiter, das wissen Sie vielleicht, mit einer Note aus einer achtstelligen Skala bewertet. Achtstellig. Dass oft schon eine mittlere Note, das war also dann so ein befriedigend oder sowas, zu einer Kündigung führte, kann nicht den Ehrenkommissionen angelastet werden. Es hat seine Ursache in der von westlichen Beratern der Landesregierung empfohlenen drastischen Stellenreduzierung, auf die Herr Krüger ja schon hingewiesen hat. Paradiesische Zustände, zumindest im Personalbereich, herrschten an den ostdeutschen Universitäten, hatte der Wissenschaftsrat, zu dem ich damals gehörte, festgestellt. Leider zog der Wissenschaftsrat die falschen Konsequenzen. Er führte nicht dieselben paradiesischen Zustände an den westdeutschen Massenuniversitäten ein, sondern reduzierte die paradiesischen Zustände im Osten. Man stelle die Einheit dadurch her, dass man die paradiesischen Zustände im Osten abschaffte. Zum Beispiel den Personalbestand an der Rostocker Universität nicht um, sondern auf ein Drittel reduziert. Sie müssen sich das mal klar machen. Auf ein Drittel reduziert. Medizin ausgenommen, krank werden kann ja jeder, da hat man nicht ganz so hart reduziert. Da war ja auch die Krankenhäuser dabei. Aber die sieben nicht-medizinischen Fakultäten damals wurden also auf ein Drittel reduziert. Im Interesse der fachlichen Leistungsfähigkeit unserer Universität ist sehr zu bedauern, dass etliche leistungsfähige Kollegen aus diesem Grunde auch dann ihre Stelle verloren, wenn eine Weiterbeschäftigung im Sinne des Einigungsvertrags zumutbar gewesen wäre. Ich hatte damals gesagt, wir wollen mehr auf die Biologie setzen. Ich habe gesagt, dass diejenigen, die in der sozialistischen Zeit Verantwortung hatten, diese nun erstmal abgeben sollten und also sozusagen ins Glied zurücktreten. Und wenn sie dann wiedergewählt würden, hätte ich auch dagegen nichts gehabt. Aber sie rauszuschmeißen, das fand ich nicht so gut. Ich hätte lieber auf die Biologie gewartet, dass sie dann irgendwann geht man ja dann doch in Ruhestand. Oder sie hätten dann vielleicht auch im Westen Beschäftigung bringen können. Und jetzt schreibe ich nun, kommt eben nochmal ein mich sehr berührender Brief vom Richard von Weizsäcker. Und da ich hatte ihm also geschrieben, damit schließe ich dann aber wirklich und endgültig, Herr Bundespräsident, aber hier in dem Brief kommt eben eine gewisse Einschätzung der Zeit nach 1990. Deswegen erlaube ich mir das vorzulesen. Herr Bundespräsident, sehr verehrter Herr von Weizsäcker, viel zu spät, aber nicht weniger herzlich gratuliere ich Ihnen zum 80. Geburtstag. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und uns, den Bürgern dieses Landes, dass Ihr Interesse und Ihr Engagement für die öffentlichen Angelegenheiten so lange erhalten bleiben. Schon in Ihrer ersten Amtsperiode waren Sie, davon bin ich überzeugt, für eine große Mehrheit von uns Ostdeutschen die Identifikationsfigur des für uns unerreichbar scheinenden Deutschland, dem wir uns trotz aller verordneten Abgrenzung zugehörig fühlten. Ich vertrete nämlich die These, dass viele Ostdeutsche sich immer als Deutsche gefühlt haben und diese DDR-Mentalität, diese DDR-Nostalgie, die ist erst durch die missglückte Wiedervereinigung entstanden, dass man sich auf einmal da nun als Benachteiligte auffasst. Ich habe mich immer, gut, also wir hatten ja kein Fernsehen, haben deswegen auch kein, wir hatten unsere Informationen aus der Zeitung und sonst hatten wir Westradio, insofern war das vielleicht auch etwas naheliegend. Also die Identifikationsfigur für uns, des für uns unerreichbar scheinenden Deutschland, dem wir uns trotz aller verordneten Abgrenzung zugehörig fühlten. Als wir dann nach 1989, 90 vielleicht etwas zu euphorisch hier in Rostock versuchten, an der Universität und in der Stadt und in der Region eine neue demokratische Ordnung aufzubauen, hatte ich bei verschiedenen Anlässen, unter anderem bei einer Veranstaltung des Stifterverbands in Bonn, Jahresversammlung der Rektorenkonferenz in Rostock, ich hatte Weizsäcker gleich mal nach Rostock eingeladen, und die ganze Rektorenkonferenz auch, einer Diskussion der Leopoldina in Halle, Sitzung des Senats der Max-Planck-Gesellschaft, in die ich auch geraten war, dafür könnte ich auch noch was erzählen, immer wieder die Gelegenheit und die Freude, mit Ihnen über unsere Sorgen und Probleme sprechen zu können. Daran denke ich gerne mit großer Dankbarkeit. Es scheint so, dass man in Umbruchzeiten die Illusion hat, mit der Veränderung der Verhältnisse würden sich auch die Menschen ändern. Man meint, alles, was man für falsch und ungerecht hält, ändern und bessern zu können. Dabei hatte ich durchaus nicht nur an den östlichen Part gedacht. Bei einer Vereinigung kann oder besser sollte etwas Neues entstehen. Heute muss man mit Ernüchterung feststellen, im Osten ist vieles anders, aber bei weitem nicht alles besser geworden. Im Westen dagegen hat sich kaum etwas verändert. Die Durchmischung, von der 1990 die Rede war, ist sehr einseitig geblieben. Die Humboldt-Universität berichtet stolz, dass inzwischen 55% der Professuren von Westdeutschen und weitere 10% von Kollegen aus dem westlichen Ausland besetzt sind. Das ist ein erfreuliches Zeichen für die wiedergewonnene Weltoffenheit der traditionsreichen Berliner Universität. Wie aber steht es mit Professuren an der Freien und der Technischen Universität? Ich vermute einmal, dass von den dortigen Professuren nicht einmal 5% von Ostdeutschen oder von Kollegen aus dem östlichen Ausland besetzt sind. Und wie steht es in Redaktionen der großen überregionalen Zeitungen, den Gremien der Rundfunk- und Fernsehanstalten? Ich war also zum Beispiel im Rundfunkrat und war dann immer so oft jedenfalls das eine ostdeutsche Küken, was da war. Den also Rundfunk- und Fernsehanstalten, Wissenschaftsorganisationen und der Fußball-Bundesliga. Sicherheit ist nichts unsinniger als eine formale Quotenregelung. Wenn aber Vertreter mit östlichem Hintergrund weiterhin in derselben Weise unterrepräsentiert bleiben, wie ich das in meiner Zeit im Wissenschaftsrat, im Rundfunkrat in Köln, im Senat der Max-Planck-Gesellschaft und anderswo erlebt habe. Ich war oft mit Herrn Mayer zusammen. Mayer ist der Bildungsminister in Sachsen gewesen, der letzte Bildungsminister der DDR, also mit dem ist ja Regierung. Wir beiden galten wohl als etwas unbelastete Ostdeutsche und waren da überall reingeraten. Dann braucht man sich über die bedauerlich geringe Akzeptanz der neuen Republik bei den Ostdeutschen nicht allzu sehr zu wundern. Sicher war zu erwarten, dass mit dem wachsenden Wohlstand und der wachsenden Rede- und Versammlungs-, Presse- und Reisefreiheit, von denen wir keine missen möchten, auch die sozialen Unterschiede, die Anzahl der Singles, der kinderlosen Paare, auch in unseren Parks gibt es inzwischen weit mehr Hunde als Kinderwagen, der Arbeits- und Obdachlosen, der Gewalttätigen und der Suchtkranken zunehmen würde. Viel bedrückender aber ist für viele, dass auch im Rechtsstaat und ausgerechnet von den Mächtigen, damit meine ich die Wirtschaft ebenso wie die Politik, das Recht nicht so ganz ernst genommen wird, wenn es um die Erhaltung der eigenen Macht geht. Das nämlich kennen wir von früher. Die für uns neue Gesellschaftsordnung funktioniert besser, aber sie lässt viel zu wünschen übrig. Sicher gibt es viele, die die Unzulänglichkeiten sehen. Ich denke aber, es gibt zu wenige, die dieses auch artikulieren. Zu diesen wenigen gehören Sie und, wenn Sie erlauben, Marion Dönhoff, die habe ich auch persönlich kennengelernt und mit ihr oft diskutiert, in ganz besonderem Maße. Dafür möchte ich Ihnen danken. Und nun die Antwort Richard von Weizsäckers. Verehrter lieber Herr Mees, Ihr Brief berührt mich sehr. Es gibt so wenige Stimmen wie die Ihrige und Sie sind die wichtigsten, auf die es im Westen zu hören, aus denen es zu lernen gilt. Mit Ihren Grüßen und Wünschen zu meinem Geburtstag haben Sie mir eine große Freude gemacht. Es sind Zeichen der Verbundenheit und Freundschaft, die umso wohler tun, je älter man wird. Dafür danke ich Ihnen von Herzen. Mit herzlichen Wünschen, Ihr Ihnen dankbar verbundener Richard Weizsäcker. Ohne Freund, nicht Richard Weizsäcker. Danke Ihnen.
Da fasst eine Schlusserklärung. Ich möchte aber die Minuten, die wir noch haben, wir können etwas überziehen, für die Aussprache öffnen. Es gibt also noch Diskussion. Sie werden gemerkt haben, dass die individuellen Schwerpunkte, die wir ja einräumen, ihren Sinn haben. Insoweit bin ich von diesem Beitrag wirklich bereichert. Das habe ich von Ihnen noch nie gehört und wir hoffen, dass wir das auch veröffentlichen dürfen.
Ja, wir müssen gucken, bei dem einen oder anderen Namen vielleicht.
Ja, ja. Muss man gucken. Ja. Die Aussprache. Jetzt habe ich Steffen Bockhahn.
Ich kann Ihnen das auch auf diesem Stick dann geben, dann brauchen wir das gar nicht.
Sehr schön, ja. Da habe ich jetzt Steffen Bockhahn, bitte.
Sie haben ja jetzt relativ zum Schluss auch nochmal ausgeführt, dass Sie das zweifelhafte Vergnügen hatten, mit anzufangen, die paradiesischen Zustände zu beenden oder zu beseitigen. Wie ist das für Sie damals gewesen, dass Sie ja zur Kenntnis nehmen mussten, Sie müssen mehr Leuten mitteilen, dass Sie angeblich nicht mehr gebraucht werden, als dass Sie Leuten sagen konnten, alles ist gut?
Also das war eine ganz schlimme Geschichte. Das erste war, das war glaube ich sogar noch vor der offiziellen Kampagne, die dann von Schwerin ausging, dass wir natürlich die Sektion Marxismus-Leninismus in diesem Umfang nicht mehr brauchen. Da habe ich also die gesamte Sektion eingeladen und ich weiß noch, wie mich das mitgenommen hat und habe Ihnen das erzählt, dass ich nicht weiß, wie wir dieses an der Universität weiter halten sollen. Sie müssen sich vorstellen, dass bis zum siebten Semester jeder Student jeden Semester seine marxistisch-leninistischen Vorlesungen oder Seminare zu besuchen hatte. Und das ist natürlich ein ungeheurer Aufwand. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich als Mathematiker oder eine Sektion Mathematik dafür zuständig wäre, die gesamte Universität, 7 Semester lang, und so hat eben auch diese Sektion durchaus unter Personalmangel gelitten. Die haben so abgebrochene Unteroffiziere, was auch immer rumlief, zum Schaden der Ideologie nehmen müssen und da diese Seminare veranstalten. Einige, also Herr Vogel zum Beispiel, habe ich in guter Erinnerung, einige hatten wirklich Kapazitäten, philosophische auch Kapazitäten dabei, aber was so dann nachher die Feldarbeit machen musste, das war eben, und da waren eben viele, für die konnte man wirklich in der Universität nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, ich habe mich nicht gescheut, zu denen zu gehen, und dann haben sie schließlich versucht, dann sich irgendwo anders eine Position zu suchen. Viele waren natürlich frustriert, aber es hat eigentlich jeder eingesehen. Was mich nachher mitgenommen hat, ist, wie als dann die Maßgabe von der Regierung kam, wir hatten einen Kanzler, das war noch nicht der jetzige, das war Herr Schäfer, wie mir dann die Kündigungsschreiben vorgelegt wurden und der Ton, dieser unbarmherzige Ton so westlicher Kündigungsschreiben, wir haben für Sie keine Verwendung mehr? Verwendung mehr, so war, wenn man eine Maschine in die Ecke stellt und dann war das... Und Herr Schäfer konnte leider
das nicht unterschreiben. Er hatte da gerade am Wochenende was zu tun und es musste aber wegen der Fristen und hat mir das alles auf den Tisch geknallt. Also ich habe das dann erstmal nicht unterschrieben, habe gesagt, diese Formulierung fällt mir gar nicht. Ja, das ist aber das Übliche. Wenn man keine Verwendung mehr hat, dann schreibt man das auch so. Und sonst ist das nicht vor den Arbeitsgerichten nicht gesprochen. Und so. Also das hat mich schon sehr mitgenommen. Wir haben ja, dafür gibt es auch alles Unterlagen. Die kann ich auch liefern. Ich habe auch darüber berichtet. Aber das ist eben heute hier ein bisschen persönlicher aufgezogen gewesen. Wir haben also dreierlei machen müssen. Einmal die Ehrenkommission. Zweitens die Überleitungskommission. Das waren nur die Professoren. Ich habe das manchmal den Münchner Kollegen erklärt. Stellt euch vor, da kommt so eine Delegation aus Österreich und die sagt dann nun zu jedem der Fachleute, na, du zeig mal her, was hast du denn in den letzten 20, und das sind ja zum Teil Leute eben durchaus mittleren Alter, was hast du denn so die letzten 20 Jahre gemacht? Welche Veröffentlichungen? Russisch können wir gar nicht lesen, das können wir gar nicht beisagen. Und was hast du denn da noch so? Und dann kriegst du hinterher eine Note. Und also das war die zweite, die Überleitung, da war eben auch so eine, und das dritte, wenn man nun beides bestanden hatte, die Ehrenkommission und die Überleitung, dann kam eben die Stellensituation. Ich habe mich zum Beispiel auf meine eigene Stelle dann wieder bewerben dürfen und hatte das Glück, da auf die Position 1 gesetzt zu werden. Aber es hätte durchaus sein können, dass ein jüngerer Kollege, das ist ja, kommt ja durchaus vor, dann inzwischen produktiver, aktiver ist und der dann diese Position bekommen hätte. Das ist also eine schwierige Geschichte. Wie gesagt, es war gegen meine Absicht. Ich hätte da gerne so ein Abschmelzen gehabt, aber es ließ sich nicht durchsetzen und es war eine sehr schwierige Geschichte.
Hilde Michael.
Ja, und zwar, ich habe eine Frage. Ich habe vorhin, glaube ich, etwas nicht ganz verstanden. Und zwar machten Sie uns klar, dass Sie in Ihrer Zeit, wo Sie auch als Ausbilder tätig gewesen sind, so eine Art wie Klassenleiterfunktion inne hatten. War es in Ihrer Aufgabe so, dass Sie im Prinzip die marxistisch-leninistische Bildung, die die Studenten zu erwerben hatten, wie in einem Rahmenfeld abzustecken mit hatten oder zu kontrollieren hatten? Inwiefern tangierte Sie das? Das habe ich vorhin nicht ganz verstanden.
Also die Ausbildung war natürlich von den vorhin auch zitierten Kolleginnen oder Kollegen aus der Sektion Marxismus-Leninismus. Wenn aber Beschwerden kamen, dass der eine oder andere nicht kam zu solchen, also nicht teilnahm an diesen Veranstaltungen oder da drum rumquatschte oder nicht konzentriert war, dann hatte ich mit jedenfalls Aussprachen, das waren diese Aussprachen mit der Studiendisziplin. Also ich musste das nicht selber machen, aber ich war der Ansprechpartner für die Kollegen des Lehrkörpers, wenn irgendwas in der Gruppe nicht funktionierte. Und wir haben eben viel sozialistisches Leben gemeinsam, was durchaus nicht schlecht ist. Also ich bin auch von meinem Professor, obwohl es in Jena damals noch keine solchen Seminargruppen gab, eingeladen worden und wir haben gemeinsame Wanderungen im Thüringer Wald gemacht. Ich finde den, also einen Kontakt mit Studenten ausgesprochen angenehm. Ich weiß nicht, ob das heute noch erlaubt ist. Wenn ein neues Studienjahr kam, hat unsere Sekretärin immer so Passbilder vorher erbeten und die hat sie mir aufgeklebt und dann habe ich gelernt, ehe ich in die Vorlesung gehen könnte. Und so. Und wenn dann die erste Vorlesung war, wir haben ja Mathematik so überschaubar, 20 bis 40, dann sagte ich, na, Maria, meist habe ich Vornamen genommen. Je älter man wird, desto mehr wird einem das vielleicht nicht verübelt. Was halten Sie denn davon? Und dann waren sie ganz erstaunt. Und dann war aber nach kurzer Zeit ein Klima, wenn man fragt, warum ist denn Angelika heute? Du, der hat nach dir gefragt. Ne? Also das ist, und insofern ist dann gleich auf diese Art, also ich habe da immer einen guten Kontakt gehabt und hier auch bei dieser Geschichte, ich musste mich nicht um die ideologisch, ich musste nur, dass eben alles richtig ist.
Jetzt habe ich Katharina Trost und dann Christian Hall.
Ja, also ich habe Ihren Ausführungen ja sehr gespannt auch belauscht. Nur eine Frage, was für mich klar ist. Wieso sitze ich hier geblieben?
Ich war 1961 am 14. August noch in West-Berlin. Aber ich hatte meine Freundin im Osten, also wir sind da mittags spazieren gegangen, wir kannten ja die Berliner Gegend genau und da hatten sie noch nicht überall diese Stacheldrahtverhaue, erst waren es nur Stacheldrahtverhaue, dann bin ich spazieren gegangen, ich habe das schon überlegt und meine Diplomzeugnisse oder Abiturzeugnisse waren auch in Hannover bei einer Patentante und es ist immer dieser Konflikt, es war ein ständiges Thema, warum sollen alle weglaufen und wie ich habe Ihnen ja erzählt, mein Vater
hat er mir gesagt, wir können dieses hier nicht den Russen überlassen. Und als dann manchmal Besuch kam, zu Familienfeiern, Taufen unserer Kinder oder Jugendweihe, die Kinder sind auch alle jugendgeweiht, das war halt so in der DDR, da hat man dann auch Westbesucher eingeladen. Und da bin ich einmal geplatzt, weil da einer meiner lieben Vettern sagte, drüben in Deutschland ist das so und so. Und da habe ich also mit der Faust auf den Tisch gehauen, hat es fast einen Eklat gegeben. Ich sage, verdammt nochmal, hier ist auch Deutschland. Was bildet ihr euch ein? Und das ist auch so meine Beobachtung. Die jüngere Generation, die Älteren, die wissen das. Die haben früher das gemeinsame Deutschland erlebt. Aber das Deutschland von Luther und Goethe und Schiller und wie kann man sagen, oder von Händel, oder wie kann man sagen, das ist, haben die gedacht, hier ist Russland? Also nicht das, also das hat mich ungeheuer mitgenommen. Und das ist leider... Das ging lange auch noch in die 90er Jahre rein. Das war mal, dieses war lange die Grenze zwischen Deutschland und dem Ostblock. Da sprachen sie von der innerdeutschen Grenze. Nicht? Also für viele Westdeutsche, die Erziehung war offenbar da in die Richtung, das ist der Osten, das ist sowieso verloren. Ja, aber wieso? Es hat sich halt so ergeben. Und es war ein ständiges Schwank in Berlin, noch in der freien Zeit, wo man noch abends in West-Berlin ins Kino ging. Es war immer ein Thema. Soll man nicht, und mein Paten, einer, nicht mein Patenonkel, sein Onkel, in der, war ein Spandauarzt und sagte, du, zu meinem Bruder und mir, du musst hier in den Westen gehen, mit deiner Rechentechnik, da seid ihr im Osten bald hinterm Mond, das hat er damals schon, das ist ein Bruder meiner Oma, also der war eine ganz alte Generation, dein Bruder, der ist Mediziner, der Chirurg in der Charité, der muss da bleiben, Ärzte dürfen ihre Patienten nicht im Stich lassen, aber du, wenn du in der Informatik was machen willst, damals sagte man noch Kybernetik, dann musst du in den Westen gehen. Also es gab immer diese Anfechtungen. Und das Schlimme ist, es gibt jetzt manchmal Kolleginnen und Kollegen im Westen, die sagen, also verdächtig ist es schon, dass du im Osten geblieben bist. Und ich sage dann, verdächtig ist schon, dass du nach dem Westen gegangen bist. Du, denn diese Argumente mit der Freiheit, die sind natürlich auch, aber in Wirklichkeit haben sich die blitzenden Karossen gelockt und die Reisefreiheit und so etwas. Also man kann jede Sache überspitzen und, also es ist ein ganz ernstes Thema, aber ich bin halt hier geblieben. Okay. Ich hätte 90 noch, da hatte ich einen Ruf nach München. Und meine Frau macht mir bis heute Vorwürfe, dann wäre ich nämlich kein Ostrentner, nur bin ich ein Ostrentner. Sie wissen ja vielleicht, dass die ostdeutschen Professoren, ich kriege 22% von meinem letzten Ostgehalt und Kollegen, die aus dem Westen gekommen sind und hier in Ruhestand gehen, kriegen 70% von ihrem Westgehalt. Das ist also die Gerechtigkeit, die jetzt hier in unserem Land herrscht. Also das ist eben auch was Schönes. Also wenn Sie solche verdienstvollen Kollegen wie Otto Fiedler sehen oder so, die also wirklich international für die Wissenschaft was getan haben, und die kriegen dann also so ungefähr im Hartz-IV-Bereich ihre Rente. Die Frau hat immer von Fiedler hat immer da für die Kantorei gearbeitet, also kein Gehalt von der Kirche. Und das ist gar nicht so reichlich, ne, wenn man da so 1.300, 1.500 Euro kriegt für einen wirklich hochrangigen, international hochrangigen Wissenschaftler, bloß weil er eben nicht in Hamburg studiert hat oder in Göttingen promoviert hat, sondern ich habe in Jena studiert und Berlin promoviert. Also das ist auch noch ein Tun. Es gibt viele Punkte. Sie sollen fragen.
Christian Heil. Ich möchte mich gerne nochmal der Frage von Philipp Michael anschließen. Als Gruppenleiter dort mussten Sie doch in der FDJ sein. Ist das so richtig?
Seminargruppenberater? Also das war Seminargruppenberater. Man war in der FDJ im Allgemeinen. Ja. Ausnahmen besteht das bis zum 18. Lebensjahr. Ich war nicht gleich Anfang in FDJ, aber wurde dann doch ziemlich genötigt. Also mein ältester Sohn zum Beispiel war erst hier zum Beispiel, wir hatten gesagt, gehen wir nicht gleich in die Pioniere. Die wurden dann ziemlich diskriminiert in der Schule. Also Pfarrerskinder hatten ein bisschen die Möglichkeit, das länger durchzuhalten. Aber der normale Sterbliche, da war das schon gut. Ich war auch in der Gewerkschaft. Also FDJ und Gewerkschaft, das blieb einem nicht erspart. Nur in der Zeit... Und DSF bin ich 3 oder 4 Mal drin gewesen. Das schlief dann immer wieder ein. Das wissen Sie ja. Denn kaum wechselte man, trat man wieder ein. Und ich bin auch. Ich habe erstmal mich geweigert. DSF gesagt, ich möchte auch gerne in die deutsch-amerikanische Freundschaft. Das war auch wieder so eine. Ich bin sehr für die Freundschaft mit der Sowjetunion. Aber auch für die mit Amerika. Und dann gab es gleich wieder so eine Diskussion. Warum soll man ein Land hervorheben? Aber FDJ war ich. Aber nicht mehr als Berater. Das waren dann so FDJ-Funktionäre, die blieben dann drin, nicht? Aber das lief dann aus.
Haben wir weitere Fragen?
Ja.
Ja, Christian Power.
Ich muss vom ganzen Anfang Ihnen, Sie haben gesagt, dass Sie sowohl den Dienst verweigert haben, als auch den Ersatzdienst dafür. hat, war es möglich, da umzukommen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Mein Chef meinte, Berliner Chef, der dann später auch nach dem Westen ging, mein Doktorvater aus Berlin, der meinte, sie müssen sehen, dass sie eine Freundin sich anschaffen im Wehrkreiskommando, damit die ihre Akte ganz hinten, in der, so bei Schubfächern, da kann man doch so. Also ist, man muss so sagen, ich war schon, als die Wehrpflicht eingeführt ist, hat man sich ja nicht getraut, vor 61 zu machen. Und da war ich 24, ne, oder wurde 24, bin 37 geboren. Und insofern war ich für den Grundwehrdienst ohnehin schon zu spät. Und sonst kann ich nur sagen, es muss jemand netterweise dieses Schreiben, wenn ich habe das ja geschrieben, so weit hinten hingepackt haben und nicht in die berühmte Akte, denn ich glaube nicht, dass ich sonst, es gab eben offenbar auch, wie der eine Rektor und Personal und der Parteisekretär, das war Brauer und weiß nicht, wer da war, die sind nach Berlin gefahren und haben das wirklich da durchgesetzt, dass es ein Donnerwart wird. Also, ich hatte Glück. Glück muss der Mensch auch haben. Aber eben auch vielleicht der Glück der frühen Geburt, weil ich eben schon zu alt war. Die im Grundwehrdienst, die waren ja mehr in der. Von meinem Studienjahr sind ohnehin ganz wenige. Der Weißbach, der mich hier verpfiffen hat, der musste auch mal zur Armee. Der kam hier mal an, Gefreite sowieso, oder wie man da heißt, trat er mit der Uniform in meinem Zimmer ein. Also sieht man, dass der überhaupt nicht irgendwie was hier in Rostock, dass er was gegen mich hatte. Das war eben, weiß ich nicht, bloß aus Dafke, wie jeder mal in Berlin sagt, weil er sich da anschmieren wollte, hat er sowas berichtet.
Haben wir weitere Fragen?
Also ein Thema müsste diese Erneuerung natürlich sein, aber da ist so viel auch schon beschrieben, was Sie vorhin ansprachen. Das ist nun ziemlich zu kurz gekommen. Ich habe bloß manchmal assoziiert ein bisschen da aus der Zeit.
Die wesentlichen Züge sind ja dargestellt worden. Was ich betonte, es ist also die individuelle Ausrichtung der Zeitzeugenberichte, das ist heute sehr deutlich geworden. Wir sind Herrn Mees sehr dankbar, dass er zu uns gekommen ist und hier engagiert dieses über sein Leben vorgetragen hat. Und wir hoffen, dass wir daraus eine Veröffentlichung machen werden. Es handelt sich ja zunächst einmal um die Dokumentation von Zeitzeugenberichten über Dinge, die nicht in den Akten stehen. Und ich denke, das ist hier in dem Bericht deutlich geworden. Und insoweit sind wir auch an dieser Stelle bereichert, dürfen uns bedanken. Und ich darf darauf aufmerksam machen, dass nun noch jemand kommt. Es kommt ja noch Herr Wildenhain, der zu der Zeit im Ministerium saß, aber auch zu Mathematik gehört. Und wir haben an dieser Stelle schon viele Mathematiker gehabt, die deswegen argumentieren konnten, auch gegen das herrschende System, weil es im Grunde genommen keine marxistische oder marxistisch-leninistische Mathematik gibt. Das ist ja offen so gesagt worden, auch Herr Christen hat das hier mit der 2 und 2 ist eben 4. Sodass die Erneuerung bei diesen, sagen wir, exakten oder ideologiefernen Wissenschaften möglicherweise in den besseren Händen war. In diesem Sinne bedanken wir uns und vertagen uns um, nicht wahr, etwa 20 Minuten.